flasche. Du trägst die Schwarte am rechten Fleck. Spandeckel, Schulterkreuz. Du trägst die Schwarte am rechten Fleck. Fest und flauschig. Fest und flauschig. Fest und flauschig. Fest und flauschig. Fest und flauschig.
Hallo liebe Freunde, hier ist Fest und Flauschig, der Podcast, den ihr kennt, euer altbeliebter Evergreen im Ohr. Hier sind Jan Böhmermann und Olli Schulz und wir begrüßen euch zu einer neuen Ausgabe.
Hey, das ist aber sehr professionell, wie wir jetzt anfangen in die Sendung. Heute ist der 28. April 2019. Wir sind bei Spotify, das ist der beste Streaming-Anbieter. Das müssen wir nicht sagen, sagen wir, weil es stimmt. Der beste Streaming-Anbieter, den man für Geld kaufen kann.
Genau, das sind die...
Birikim nedir, birikim, birikim dediğim Tanzın kalacak, aciz ve aptalca Çılgın hesaplarla Fitne fesatları karışıp savunma mekanizmanı güçlendireceksin Birikim nedir, birikim, birikim dediğin Kendimi boşluğa bir yanım Dur der mi ki sonsuz haberim Halbuki duyamam Karışık, alışık değilim ağırda Geçtim bugünü yarını da Başka ses duymam Çıldır, 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 çıldır Çıldır, 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 çıldır
Utopijnego manifestu opisującego zasady funkcjonowania idealnego miasta. Do tego europejskiego dyskursu o idealnym ustroju społecznym przyłącza się... ...mistw do renesansu. Rządzone przez niezwykłego księcia Federica da Montefeltro.
Gestern undercover durch Graz gelaufen. Es gibt in Österreich diesen Spleen, dass die Leute auf Märkten abhängen.
Also undercover heißt, müsst ihr euch vorstellen, wenn Jan sagt, er ist undercover durch die Stadt gelaufen. Das heißt, er hat sich so eine Horrorclown-Maske übergezogen und rennt dann so wild randalierend durch die Straßen.
Ja, genau. Ja, die Leute stehen hier auf Märkten rum. Das sind so Buden, die sind einfach aufgebaut, obwohl kein Jahrmarkt ist. Und da sitzen die und stehen die rum und trinken und essen. Und da bin ich vorbeigelaufen, hab dann kurz einen Blick reingeworfen und hab direkt an den Blicken, die zurück rauskamen, gesehen. Ich laufe da besser nicht durch, weil das ist ein hohes Erkennungspotenzial, weil, muss man sagen, in Graz viele extrem attraktive, intelligente Studenten, viele auch sehr einfache Leute, ist ja klar wie überall, aber die Stadt ist dominiert von sehr hübschen Männern und Frauen aus dem studentischen Milieu, würde ich sagen. Ich weiß,
wirklich?
Ich habe gestern so viele schöne Männer und Frauen gesehen. Ich war kurz davor, ich habe mich fast wieder gefühlt so wie Mitte 20, als ich mal so eine Phase hatte, wo ich ein halbes Jahr versucht habe zu flirten.
Aber nur weil du schöne Frauen siehst auf der Straße, ne, heißt das noch lange nicht, dass du wieder Mitte 20 bist. Du siehst einfach nur schöne junge Menschen und das färbt auf dich alten Menschen ab und du denkst, ach wie schön, du guckst sie dir gerne an.
Ja,
das soll ich dir was sagen, ich habe zwei schlechte Abende mal. Die letzten beiden Konzerte, die ich in Graz gespielt habe, weiß ich noch ganz genau, haben mir nicht so gut gefallen. Das Publikum war unruhig, hat gequatscht und da kann ich ja gar nicht so drauf. Und dann war das an einem Abend in Graz bei mir mal so, da habe ich gesagt, okay, jetzt bitte nicht mehr quatschen oder reinrufen. Ich werde auch so Leute irgendwie so gerufen und dann ist so irgendwann der Point of No Return, wo es dann nicht mehr geil wird. Und da habe ich das einfach den Stiefel runter durchgezogen, das weiß ich noch ganz genau. Das war ein Abend in Graz vor vielen Jahren natürlich. Seitdem meide ich Graz.
Es ist aber wirklich, als ich auf der Landkarte geguckt habe, wie weit, das ist quasi, eigentlich ist das Nordwest-Slowenien. Das ist wirklich tiefes Osteuropa hier. Und das muss
Slawisch, in Österreich... Slawisch, die haben so slawischen Einschlag, die Leute, ne?
Ja, es sind sehr viele Leute beim Versuch nach Deutschland zu kommen, ich sag mal, hier hängen geblieben, weil es so schön ist in Graz. Und ja, das
leider
Essen...
Ist ja das Ja, und das Arnold-Schwarzenegger-Stadion, das haben sie umbenannt. Das heißt ja jetzt nicht mehr so leider. Weil der Arnold, Arnold ist ja geboren in Graz. Das ist ja seine Heimatstadt. Deswegen haben sie ihm das Arnold-Schwarzenegger-Stadion gebaut. Er hat sich da aber nie blicken lassen oder gesagt, dass er sich darüber freut. Glaube ich, irgendwie ist die ganz genaue Geschichte, da wird mir ein Grazer bestimmt, wird mich belehren und mir das schreiben. Aber ich glaube, der Bürgermeister war so beleidigt, weil Arnold meinte, ja, ist halt das Stadion, ist das Action-Stadion von der Old Family. Und dann hat er, und dann haben die irgendwie das wieder umbenannt jetzt.
Ja, großes Talent von dir, Stimmen nachmachen.
Ja, ich sage, dieser Arnold Schwarzenegger, dieser Action-Movie von der Old Family.
Wir haben heute ein paar Sachen zu besprechen, Olli. Zum einen ist dieser Enissa Amani, Anja Rützel-Skandal eigentlich schon vollends besprochen, aber nachdem du gestern Abend in die Welt...
Von wem wurde der besprochen?
Von allen.
Ja, ne?
Ich habe mich da noch gar nicht zu geäußert, weil das ist eine komplizierte Gemengelage. Du hast mich nur vorgestern angeschrieben und ich glaube, wir kommen da nicht umhin, uns da zumindest ein kleines bisschen aus dem Fenster zu lehnen. Außerdem bist du jetzt ja mit einem Bein in der Welt der Ethno-Comedy drin. Du bist jetzt ja seit kurzem Ethno-Comediant.
Ja, kann ich noch ein bisschen drüber reden, über meinen Auftritt gestern. Aber zum Enissa Amani erstmal. Ich habe das alles mit Doi angeguckt und ich glaube...
Was ist denn passiert? Was ist überhaupt passiert?
Naja, sie hat sich tierisch aufgeregt über diesen Artikel, der im Spiegel war. Da gab es über den About You Award von Anja Rützel, einer sehr renommierten, guten Journalistin vom Spiegel, die wirklich sehr gewitzte Beiträge schreibt, eine Kritik über den Auftritt, unter anderem von Enissa Amani. Und dort wurde dann halt beschrieben, wie der Auftritt war. Enissa Amani hat sich darüber aufgeregt, dass sie immer noch Komikerin genannt wird. Und das findet sie irgendwie ungeil, weil sie ist Stand-Upperin und hat das erklärt, sonst würde sie auswandern. Darauf gab es einen süffisanten, ironischen Kommentar von Anja Rützel. Und der hat Enissa Amani so auf die Palme gebracht, dass sie halt ihre gesamten 500.000 Instagram-Follower aktiviert hat. Ein Shitstorm bei Anja Rützel, das kann man alles sehr gut auf ihrem Twitter-Account nachlesen, initiiert hat. Und der war dann so, dass sie beleidigt wurde. Ihr Hund wurde beleidigt. Und es ging die ganzen Tage so. Und es war wohl sehr... hat Anja Rützel getroffen. Das fand ich nämlich ganz süß, dass ihr Hund auf diesen Bildern... Sie hat nämlich einen Hund wohl und der wurde die ganze Zeit von den Fans beleidigt. Und ganz ehrlich, ich würde das auch nicht geil finden. Die sollen doch meinen Hund in Ruhe lassen. Echt jetzt.
Was kann der Hund denn dafür?
Naja, und dann hat sich aber natürlich, wie es so ist, bei diesen ganzen Kritiken, irgend so ein AfD-Vollhorst, wer ist das nochmal, wie heißt der Penner nochmal, der sich da gemeldet hat?
Nazi.
Ja, der hat sich gemeldet und hat natürlich irgendwie gesagt, dass es ein toller Artikel war. Daraufhin hat Enissa Amani gesagt, jetzt würde Anja Rützel die AfD damit anfeuern. Und es wurde alles sehr, sehr schnell, sehr, sehr hässlich und es wurden wahnsinnig viele Vorwürfe gemacht, die alle völlig über die Stränge geschlagen sind. Und hätte man dieses ganze Ding nicht übers Internet, über Instagram und Twitter, sondern sich einfach über ein Telefonat zwischen Enissa Amani und Anja Rützel einfach mal kennengelernt, dann wäre die ganze Scheiße nicht passiert. Aber alle sitzen ja lieber irgendwo in ihren Accounts, regen sich über was auf, aktivieren Leute, machen Shitstorm. Und das war leider nicht gut. Wir haben letzte Woche noch sehr wohlwollend über Enissa Amani und ihrem Kampf gegen die AfD geredet. Aber hier hat sie das Ziel eindeutig verfehlt, meiner Meinung nach. Und hat einfach nicht gecheckt, dass das Ironie war und einfach nur eine schlechte Kritik von Anja Rützel vielleicht über ihren Auftritt. Aber es war nichts Politisches oder sonst was. Und was sie da abfährt, ist viel zu doll. Und ich wünschte, jemand würde sie einfach kurz zur Seite nehmen und sagen, ey, hör doch mal auf damit, weil ich habe eben gerade mal geguckt, weil ich auch gierig bin, die haut immer noch solche Sachen raus gerade und denkt immer noch, alle sind gegen sie.
Ja, das kann man ihr vielleicht gar nicht so vorwerfen. Ich konnte das so ein bisschen verstehen, weil dann so Punkte angebracht wurden, die man, glaube ich, wenn man Anja Rützel heißt oder auch Olli Schulz oder Jan Böhmermann, nicht so versteht, dass wenn du quasi dein Leben lang aufwächst mit so Sätzen, die einem zugeraunt werden im Supermarkt, wie verlass doch mal das Land oder guck mal hier keine echte Deutsche und sowas, dass du dann an einigen Stellen so ein bisschen empfindlicher bist. Aber unterm Strich muss ich schon, also das habe ich schon...
Aber darum ging es doch gar nicht.
Nee, eben, trotzdem kann ich verstehen, dass jemand da besonders sensibel ist.
Das hat sie falsch aufgefasst. Ganz ehrlich, keiner will ja irgendwas Böses von den Leuten aus diesem Umfeld. Ich glaube nicht, dass Anja Rützel irgendwas Böses will. Sie fand diese gesamte Veranstaltung schrecklich. Ich habe die Veranstaltung mir angeguckt, ich fand sie auch schrecklich. Von oben bis unten war das eine grauenhafte Veranstalter.
Was ist das überhaupt, der About You Award?
Das ist der große Influencer Award. Und diese ganzen Mädchen...
Nee, aber ganz kurz, wenn das der große Influencer Award ist, warum sind wir dann nicht eingeladen? So groß kann der ja wohl dann nicht sein.
Weil wir weiße alte Männer sind, die die Welt nicht mehr verstehen und irgendwie da nichts zu suchen haben auch. Deswegen auch, weil wir werden auch da rausgepusht. Also wir dürfen da gar nicht, wir sind viel zu ungeil dafür. Aber darum geht's auch nicht. Ich bin froh, ich würde da gar nicht auftauchen wollen. Der große Clou war, Heidi Klum war das erste Mal in Deutschland mit ihrem neuen Lebensgefährten.
Nein.
Und
Nein.
natürlich auch dem Bruder des Lebensgefährten zu sehen. Mhm. Und sie waren in blendender Verfassung. All, jeder, also es war fast bis auf diesen eins, wie es auch Anja Rützel geschrieben hat, da war, glaube ich, am Ende ein so ein YouTuber, so ein schwuler Junge, der in Bayern aufgewachsen ist, mit langen Haaren, der das, finde ich, sehr emotional erzählt hat, was ihm der Preis bedeutet. Ansonsten waren da nur fast nur Scheiße, die geredet wurde. Und ich verstehe diesen Preis auch nicht. Und ich verstehe auch nicht, nur weil man einen Instagram-Kanal hat, ne, und Instagrammer ist, ne, kriegt man auf einmal einen Preis oder was für die besten Stories und für die beste Scheiße. Nee, ey, die besten Stories, das mache ich so ganz nebenbei in meinem Leben. Diesen kleinen Blödsinn auf Instagram. Dafür will ich keinen Preis, dafür will ich keine Wertschätzung. Und diese ganzen Leute, die ich mir angucke, ne, das sind alles Mädchen, also die Mädchen und die Jungs, die alle Influencer sind. Das wären vor 20 Jahren noch sympathische DM-Verkäufer oder Douglas-Verkäuferinnen oder Mitarbeiter geworden beim Mediamarkt. Und jetzt haben die aber alle einen Instagram-Account und sind alle Personen des öffentlichen Lebens. Das wäre ganz ehrlich, ich sehe da manche Leute und denke so, das wäre eine coole Verkäuferin bei Douglas, die würde den Laden in Schwung halten mit ihren witzigen Sprüchen. Oder der Typ, das wäre ein geiler Typ beim Mediamarkt, das wäre ein guter Kundenbetreuer, aber jetzt ist er Influencer oder ist ein Lifestyle-Experte, der seine Sportübungen irgendwo zeigt. Das sind alles so traurige Menschen, die so eine Wertschätzung für ihr normales Leben irgendwie bekommen oder bekommen wollen. Das ist echt ätzend, Jan.
Nochmal ganz kurz zurück, um die Inessa Amani-Sache abzuschließen. Nee, ja. ich sag da gleich noch was. Ich hab neue Leute im Internet kennengelernt oder gesehen. Die musst du dir auch unbedingt angucken, weil das ist eine völlige, sag ich direkt, Pamela Reif, habe ich schon mal erzählt, ist, glaube ich, die erfolgreichste, größte Influencerin. Die hat auch gerade geklagt vor irgendeinem Gericht in Süddeutschland, weil sie Ärger bekommen hat, weil sie ihre Werbung nicht gekennzeichnet hat oder irgendwelche Sachen empfiehlt, ohne das als Werbung zu kennzeichnen. Und das ist ein derartiges Rumgeschnute. Es macht mich rasend aggressiv. Es ist so eine komplette Künstlichkeit. Kein Gramm Fett an der. Irgendwelche komischen Healthy-Lifestyle-Challenges haut sie raus. Es ist letztlich eine lebende Werbung für Sachen, die zwar gesund sind, aber dein Leben kaputt machen, aber ungesund. Gesund, aber ungesund. Weißt du? Und die ist da immer in so Leggings am Sport machen, irgendwelche komischen Sachen bei irgendwelchen Online-Stores bestellen und dabei dieses merkwürdige Plastik-Rumgeschnute, das einen rasend aggressiv macht. Dagegen sind so Stefanie Giesinger und Caro Daul und so, sind große Erholungen für die Seele, wenn man sich das anguckt. Sind das noch echte Menschen? Das ist wirklich völlig
jenseits. Ja, ich weiß nicht, wo man da die Abstufung von Wertschätzung...
Doch.
Nur weil, also ich glaube, ich weiß, dass das auch alles nette Leute sind. Ich will die Leute noch gar nicht sagen, das sind schlechte Menschen. Ich finde nur einfach, dass da einfach eine Wertschätzung oder auf einmal so eine Haltung für so eine Apps und für so eine Scheiße entsteht und für Leute, die auf einmal Werbeträger geworden sind, die einfach irgendwie so einen Preis kriegt, wo Heidi Klum hingeht und irgendwie einfach nur ein großes Wohlbefinden der Oberflächlichkeit stattfindet und das alles nur, weil Leute sich irgendwann entschieden haben, Instagrammer zu werden. Das ist für mich kein Beruf. Ich finde nicht, dass es ein Beruf ist, wenn du Leute, die sagen, ich bin Instagrammer, das ist kein Beruf auch, finde ich, ganz ehrlich. Und das sind auch so leere Gestalten alles und keine Ahnung, vielleicht traust du nicht was zu sagen, weil du mit ein paar auch befreundet bist. Du bist ja auch so ein Twitter-Warrior geworden.
Ich bin mit niemandem, du weißt, Olli, du weißt ganz genau, wenn du eins von mir weißt, ich bin wirklich mit niemandem befreundet.
Ja, ich hoffe das. Manchmal hoffe ich das, Jan. Weil ganz ehrlich, mir sagen immer Leute, oh, wann kommst du endlich zu Twitter? Ey, ich weiß, warum ich Twitter nicht habe. Aus einem Grund. Ich gucke mir das an, wenn ein Freund mir das sagt, gucke ich mir das auf seiner App an und guck mal meinen Namen. Aber weißt du, warum ich das nicht habe? Weil ich mich doch nicht in so eine scheiß Strudel begeben will mit solchen Diskussionen, auch wie Inessa Amani das gerade tut. Ich will ja auch nichts Böses. Die tut mir auch sogar ein bisschen leid, dass die das, weil die wird ja jetzt auch von allen Seiten angefrontet. Und ich finde einfach, das ganze Ding hätte man einfach als vernünftiger, deswegen gibt's Zivilisation. Wir treffen uns, wir reden miteinander, wenn wir ein Problem haben. Aber anscheinend ist es im Internet gerade total cool geworden, wieder Endzeitmenschen zu werden, wie Flair und Bones, die sich gerade öffentlich zur Prügelei verabredet haben.
Das ist doch letztlich auch ein Menschentreffen, mit einer Aufgabe auch noch. Letztlich ist das doch vorbildlich, wenn sich Bones und Flair jetzt treffen, um das mal mit Fäusten auszutragen. Das ist doch das, was du willst eigentlich.
Die wollen dich jetzt in der Ritze in die Schnauze hauen, wie echte Männer.
Oder in die Ritze hauen.
Und das ist wirklich interessant. Ich gucke mir das auch gerade an, wie die sich da gegenseitig das anschauen. Ey, weil, ganz ehrlich, bei uns MC, ne, der hat wirklich viel Erfolg in den letzten Jahren. Und du kannst sagen, was du willst. Die 187 Straßenbande haben Hip-Hop in Hamburg und alles nochmal revolutioniert. Zieh ich meinen Hut vor. Großen Respekt. Ich gucke mir die Stories von denen an. Der fliegt nach Miami, der fliegt nach L.A., der trifft sich mit den derbsten Rappern auf der ganzen Welt und hat Millionen auf dem Konto. Und wo endet das alles? Aufs Maul hauen mit Flair in der Ritze. Ganz ehrlich, wenn das die große Quintessenz deines Rap-Games ist, dass du, nachdem du alles erreicht hast, Millionen auf dem Konto hast, wahrscheinlich auch ein paar süße Kinder hast, aber dann dich doch entscheidest, nee, ich hau mir lieber in die Fresse mit jemandem und mach das seit Tagen öffentlich, dann weiß ich nicht, ob wir nicht wirklich wieder, also durch Internet und so, wieder so Endzeitmenschen gerade werden oder
immer was trinken.
Richtig nicht auf, Olli, richtig, komm mal runter. Ich würde jetzt mal einen Song auf die Liste packen und dann können wir noch ein bisschen weiterreden über dieses Thema, was gerade so interessant ist, was ich nämlich
echt interessant finde. Ja, aber haben wir uns jetzt schon entschieden, das große, hohe Gericht, das Olli-Schulz-Gericht. Du bist also, würde sagen, Anja Rützel ist freigesprochen und Enissa Amani hat selber Schuld?
Ach Quatsch, Anja Rützel hat eine ganz normale Kritik geschrieben und Enissa Amani hat die falsch verstanden, hat einen mega Shitstorm, hatte Rückenwind, weil sie von allen Seiten auch gelobt wurde, weil ihr Kampf gegen die AfD natürlich gut und wichtig ist. Hat dann
das alles
falsch verstanden.
Das ist der Rückenwind, glaube ich. Du hast recht, der Rückenwind hat sie dann so ein kleines bisschen zu weit in die andere Richtung getrieben.
Und dann hat sie auch so Sachen geschrieben wie, ab jetzt sind wir stark, nicht nur die Medien da draußen und die Journalisten, weil was ihr könnt, können wir auch. Aber Anja Rützel hat wirklich nur eine Kritik geschrieben, nicht mehr. Und das war einfach falsch verstanden. Und Enissa Amani, ich kenne die nicht, ich wünsche dir alles Gute, aber was jetzt mal geil wäre, wenn einer mal auch in der Öffentlichkeit mal zurückrudern würde wieder und sagen würde, ey, das ist doch echt peinlich oder scheiße oder ich habe einen Fehler gemacht oder ich habe mich verrannt, aber traut sich ja keiner. Macht man nicht, würde man ja sich Schwäche eingestehen. Deswegen, vielleicht gehen Anja Rützel und Enissa Amani gleich hinter Bones, MC und Flair auch noch in die Ritze und machen da auch noch einen Kampf. Jan liest die ganze Zeit schon wieder irgendwas im Internet, während ich hier meine Monologe halte.
Nein. Ich lese nicht was im Internet. Ich habe gerade einen Song rausgesucht, um mich nicht wieder zu blamieren, dass ich nichts vorzuweisen habe. Und musste eben kurz nachgucken, wie die Band heißt. Ist jetzt wieder eingefallen, weil ich hier bei Spotify reingeguckt habe. So, Entschuldigung, ich habe mich nur vorbereitet auf das Ende des ersten Blocks, damit wir hier am Ende ganz galant in die Musik überleiten können. Das heißt, ist keine Geringschätzung deines wütenden Monologs gegenüber, den finde ich ganz toll.
Es ist überhaupt kein, du bist so ein Spinner, du bist jetzt so ein Künstler. Entschuldigt, wenn Jan Böhmermann halt nicht ganz bei der Sache ist. Der ist nämlich in Graz, um seine geile Ausstellung vorzubereiten. Der ist nämlich jetzt Künstlertyp. Vielleicht kommt auch noch Hermes Fettberg vorbei und dann macht ihr zusammen noch irgendwo Vernissage und zieht noch zusammen Kokain auf dem Rücken einer Minderjährigen und feiert euch. Und du bist dann auch ganz groß in der Presse und musst auch irgendwann in den Ring mit Bones MC und Flair. Ich wünsche mir heute für meine Liste noch ein Lied von der Band, die ich letztes Mal aufgepackt habe. Das ist wirklich die Platte des Jahres. Fountains DC. Wahnsinnsplatte. Und der Song heißt Television Screens. Ey, hört euch die Platte an. Die kommen aus Dublin. Irische Band. Fountains DC. Kann ich nur empfehlen. Ja, packe ich jetzt drauf.
Und ihr müsst euch unbedingt den Song anhören. Kein ironischer Musiktipp dieses Mal. Wahrscheinlich ist das total lame und alt, aber aus dieser großen Kölner... Es gibt doch eine einigermaßen große, aber sehr bescheidene Kölner Popblase. Da Erdmöbel sind da drin und unter anderem auch die Band namens Die höchste Eisenbahn. Und der Song heißt Was machst du dann? Es ist ein fröhlicher Sommersong.
Hab ich die nicht schon raufgepackt?
Wenn du das schon raufgepackt hast, dann
Ich glaube, das habe ich schon mal gemacht.
Wehe, der Song ist da schon drauf.
Warte mal, natürlich, guck mal. Die höchste Eisenbahn. Ich liebe Die höchste Eisenbahn. Und
nein,
ich
aber weiß, der Song ist da nicht drauf.
Na, okay.
Warte.
Was machst du dann?
Ja, genau, mit dem tollen Kinderchor.
Was, mit dem tollen Kinderchor? Von der ersten Platte. Und das ist übrigens Franceskus Wilking, ehemals Sänger von Tele, dann Moritz Krämer, Felix Weigel und Max Schröder, der Hund Marie, mit dem ich auch Musik mache seit vielen Jahren.
Wir sind gleich wieder da und dann erzählen wir aus unserem...
Würdest du dich ein bisschen für mich interessieren? Ich bin ein bisschen geil, ich merke es schon. Interessieren, dann wüsstest du Sonnenstar-Sachen auch mal. Dann würdest du was mal sagen. Aber du bist ja nur so ein Graz fixierter Künstlertyp. Jan hat auch so weiße Handschuhe an, hat geschminkte Augen und trägt so von Glöckler gerade so ein Jackett. So, wir sind gleich wieder da.
Deutschland wird rasiert. Deutschland wird rasiert.
Ich bin extra hier hingefahren, ja.
Deutschland wird rasiert. Deutschland wird rasiert.
Und wir wir feiern gerade Sherry Sherry Lady.
Deutschland wird rasiert. Deutschland wird rasiert. Deutschland wird rasiert.
Herzlich willkommen zurück bei Fest und Flauschig. Der Titel der Sendung kommt heute von Olli Schulz. Er hat ihn gestern aus seiner Ethno-Comedy-Blase mitgebracht. Er lautet...
Na, ehrenhafte Welt, finde ich, passt gerade ganz gut.
Ja,
ehrenhafte Welt habe ich aber nicht aus der Ethno-Blase gestern gehabt, weil das war gestern echt ein richtig guter Abend. Da waren so ein paar andere... Es war wirklich eine Multikulti-Comedy-Show. Ich und Philipp Stürer waren so mit die einzigen Deutschen. Und ich habe auf der Bühne gleich ein paar Witze gebracht. Meinen alten klassischen Witz mit dem türkischen Zahnarzt, bei dem ich jahrelang war, der immer gesagt hat, wenn er mir eine Betäubung gegeben hat, nicht bewegen, ich spritze ihn jetzt in den Mund.
Genau. Wer kennt ihn nicht, den Witz?
Ja, den habe ich gebracht. Dann habe ich über den Rumänen, den ich sonst nie auf der Bühne mehr bringe. Ich wollte nämlich auch zeigen, dass diese Leichtigkeit so verloren geht. Also, was heißt, ich wollte zeigen? Ich wollte so ein paar Gags bringen. Und natürlich auch den AfD-Luftballon, die Story mit meiner Tochter, die ich auch mal erzählt habe. Und all so eine Storys habe ich da erzählt. Es kam tierisch gut an. Die Leute waren locker und sie waren cool und es hat total viel Spaß gemacht. Und es war ein netter Abend. Es war so schön befreiend. Es war wirklich wie so ein kleiner Comedy-Club. Einfach auf die Bühne zu gehen, um ein bisschen zu labern, was einem gerade anfällt.
Wo wird das jetzt gezeigt?
Ich glaube, nur im Internet überhaupt. Das ist seine zweite Show erst gewesen. Er ist der Cousin, also er ist der Cousin von Brate, dem Backup-Rapper von Haftbefehl. Über den habe ich ihn auch mal kennengelernt. Und er kann so wahnsinnig gut diese Jugo-Geschichten erzählen, dass seine Eltern früher bei Aldi gekauft haben. Warum wollen die Jugoslawen alle nach Deutschland wegen Aldi? Und dann sagte er, irgendwann kam sein Vater nach Hause mit leuchtenden Augen und meinte, gib was Neues. Lidl, musst du hin, Lidl. Und dann erzählte diese Geschichte, dass er irgendwie als Kind, das Schlimmste waren früher immer diese Billigturnschuhe, Victory. Victory, das sind diese Turnschuhe, diese Billig, kennst du auch noch, Victory waren immer.
Ja, ja.
Und sein Vater, klar. Und er meinte, sein Vater hat Schuhe mitgebracht, meinte, Papa, bitte keine Victory, nicht die mit dem V, die alle lachen mich aus. Und dann hat er natürlich wieder Victory gekauft und hat die dann anders gehalten, meinte, das ist F, das ist Fila-Schuh. Und hat dann seinen Sohn versucht zu überzeugen, dass das eine andere Marke ist. Naja, all so eine kleinen Geschichten, die er alle sehr süß erzählt. Und das mochte ich sehr. Hat total viel Spaß gemacht. Ehrenhafte Welt, einfach nur, weil ich gerade diese ganzen ehrenhaften Diskussionen und diese zum Beispiel auch sehr ehrenhafter Boss-Move von unserem alten Freund Kollega, der wollte zusammen mit dem Motivationstrainer Dirk Kräuter in der Laxessa, die sind jetzt Freunde geworden. Kollege hat sich neue Freunde gesucht.
Gott, Alter.
Weil die anderen alle unehrenhaft sind. Und deswegen macht er mit Dirk Kräuter zusammen ein 10-stündiges, stabiles Alpha-Mindset-Organisationsabend wollte er machen in der Laxess Arena. Tickets um die 400 Euro dafür, dass du noch ein Foto mit Kollega machen oder den Tag danach oder so mit Kollega verbringen für 2000 Euro. Und da hatten wohl auch die Fans irgendwann gemerkt, dass das alles ziemliche Abzocke ist. Und jetzt findet dieses großartige Event doch nicht statt. Es ist so schade.
Das ist ein bisschen so wie bei dieser Barack Obama Geschichte. Der war doch auch in der Lanxess Arena und hat dann für 5000 Euro so Selfies verkauft, wo man dann so als Veranstaltungsexperte oder jemand, der so ein bisschen mit Showgeschäft was zu tun hatte, irgendwann merkte, so 2 Monate bevor die Veranstaltung losging, dass die Veranstalter, die das alles organisiert haben, so ein kleines bisschen nervös wurden und das vielleicht doch eine Nummer zu big war, Barack Obama aus Amerika einzufliegen und keiner hatte Bock auf Tickets. Und ich meine, was willst du auch den ehemaligen Präsidenten angucken, wo du irgendwie 30 Mal
Selfies
mehr geil
mit dem machen.
Ja, und du kriegst alles, was du von ihm wissen willst, kannst du bei YouTube runterladen, irgendwelche Videos. Und da hat Kollege wahrscheinlich dann gedacht, auf diesen Zug mit aufzuspringen, lohnt sich. Und ich glaube auch, dass diese Motivationstrainer echt eine Menge Asche machen. Aber da ist nicht Sky's the Limit, sondern dann irgendwann halt bloß das Girokonto der komischen Kundschaft das Limit. Es ist dann, das ist so eine komische Vertriebsblase.
Ich muss auch sagen, wäre so ein Alpha, dass man dieses Wort Alpha alleine spricht für so viel Unsympathie, finde ich einfach. Werd ein guter Mensch, werd irgendwas, aber werd du ein Alpha, werd ein Führer, werd einer der Starken und verliere alles andere an Menschlichkeit, was du vielleicht an Zwischensachen noch hast, sondern konzentriere dich auf die Massephase, mach das. All der ganze Quatsch, Mann, ich fand den mal so gut. Ich habe den Typen so abgefeiert für seine Reimsachen und so. Und ich fand den so lustig. Und ich habe auch mal gedacht, der hat einen Humor und der ist reflektiert und der lacht über sich selber und denkt diesen blöden Quatsch, den ich mir ja ausgedacht habe. Aber irgendwann kommt das nur mal. Wenn du zu lange eine Rolle spielst, wirst du diese Rolle und wirst einfach so. Und jetzt, was machst du, wirst du Motivationstyp. Irgendwann wolltest du mal anfangen, alle im Game zu ficken. Was machst du, boxst du in der Ritze, haust dir mit dem anderen in die Fresse oder machst Motivationstrainer. Alles ehrenhafte Welt gerade. Ich habe das in den letzten 2 Tagen auch durch Philipp Stürer, der natürlich noch am Puls der Zeit ist, so wieder so ein bisschen erfahren oder so, wir haben uns unterhalten und deswegen habe ich jetzt vielleicht gerade so ein Gefühl von, die Menschen werden alle schwachsinnig. Man darf einfach nicht so viel da rumgucken, dann merkt man das vielleicht auch gar nicht so oder sich mit solchen Sachen. Aber manchmal ist es ja auch sehr unterhaltsam. Und ganz ehrlich, wenn es da noch eine Freikarte gibt in der Ritze, wenn Bones und Flair wirklich boxen, ich gucke mir das auch gerne an.
Ich habe keine persönliche Beziehung zu Bones, aber habe Flair mal kennengelernt. Ich weiß, es kann auch sein, dass ich so eben sein Gangster-Image damit zerstöre, aber ich würde schon die Daumen drücken, ich würde Flair irgendwie die Daumen drücken. Ich weiß nicht, woher das kommt, ob das vielleicht mein Aufwachsen in Bremen-Nord ist oder dass wir immer...
Dass du überhaupt schon darüber nachdenkst, es ist eigentlich nicht geil, dass die das wirklich machen wollen. Was ist denn, guck mal, die Fans von Bones MC, die sind wirklich, mein Lieblingsimbiss ist direkt neben diesem Tattoo-Studio, wo ich mir dann immer die so gerne noch meine Fleischwürste hole. Und dann stehen 12-Jährige und machen so nie 31er Bones und so und feiern das ab, als wenn sie selber schon seit 10 Jahren bei den Hells Angels sind.
Aber ich weiß, ich bin so tief in mir drin, so ein resozialisationsgläubiger Sozi aus Bremen-Nord, dass ich denke, Mensch, Flair, der hat doch ein gutes Herz, für den bin ich. Aber ich glaube, die haben wahrscheinlich beide ein gutes Herz.
Nee, das ist eigentlich beides. Weißt du, was das Eigentliche ist? Ich habe das mir angeguckt, wie Flair so redet. Ja, dann treffen wir uns in der Ritze, dann hauen wir uns halt eben beide die Köpfe ein, kannst du was lernen. Und dann sagt er, nennt ihn aber auch so in den Videos Bonesy. Und auch und Bones schreibt ihm auch so ein Herz zurück, weil eigentlich haben die da beide keinen Bock drauf. Weil eine Sache sollte dem mal eigentlich haben die beide keinen Bock drauf. Weil egal, beide werden einen fangen. Weil wenn man in den Ring geht, also wenn ich mit jemandem drin ginge, auch wenn er stärker ist, eingebe ich den auf alle Fälle mit. Oder er muss mich sofort K.O. hauen. Und die Sache, und ich weiß genau, ich habe im Leben ein paar Schlägereien gehabt, egal ob ich gewonnen oder verloren habe, danach habe ich mich nie gut gefühlt. Es war nie gefühlt geil, dass ich gerade diese Schlägerei hatte und dem Typen, man fühlt sich immer scheiße. Es ist einfach nur mal der echt, du rockst dich runter auf ein ganz niedriges Niveau und zeigst das vor allen Leuten und prügelst dich mit jemandem.
Hey, wo wir gerade bei dem ganz niedrigen Niveau sind. Ich habe gestern Abend, weil ich hatte eigentlich was anderes vor, gestern Abend, und dann bin ich aber im Hotel gewesen und bin versackt vor Netflix und bin auch noch durch die Zeitumstellung, weil ich war wirklich weit weg, aber ich war nicht in Sri Lanka und bin noch so ein bisschen gejetlaggt und bin dann nachts um 1 hellwach gewesen und habe auf Netflix den Film The Dirt geguckt. Das ist quasi das Bohemian Rhapsody für Mötley Crüe-Fans. Wir haben schon kurz drüber geredet, ich habe es noch nicht gesehen und habe es deswegen gesehen, weil ich einen Ausschnitt aus einer Doku, die glaube ich Filth heißt, wo Tommy Lee, der Schlagzeuger von Mötley Crüe, Geschichten erzählt von früher und eine Geschichte ist so bizarr, dass ich mir das nicht vorstellen konnte, habe dann nachgegoogelt, ob das wirklich stimmt, dass nämlich Mötley Crüe zusammen mit Ozzy Osbourne aufgetreten sind, dann am Pool, Ozzy Osbourne muss wohl, man sieht ja, jetzt ist der schon völlig kaputt, der muss früher richtig, richtig schlimm kaputt gewesen sein, er hat irgendwie Ameisen
durch
die Nase gezogen.
Ja, da haben
ich weiß, und dann dachte ich, das kann doch nicht sein, habe dann nachgegoogelt, habe dann Tommy Lee gefunden, der das erzählte und dann den Film gesehen, wo das auch ein elementarer Teil ist, muss aber sagen, am Ende, dem Film hätte gut getan, wenn einer richtig echt gestorben wäre aus der Band.
Ja, es ist aber leider nur einer aus einer anderen Band gestorben. Ne?
Und, genau, das ist so ein bisschen
Tommy
uncool gewesen.
Tommy Lee sagt aber auch noch, die Geschichte ging wohl noch weiter, dass Ozzy Osbourne nicht nur diese Ameisen, sondern später dann auch noch im Hotel in den Fahrstuhl geschissen hat. Also das.
Ja, und dass Tommy Lee gesagt hat, ich bin zwar ein krasser Typ, aber als Ozzy dann angefangen hat, mit seiner Scheiße im Hotelzimmer wie so ein Künstler die Wände zu bemalen, bin ich rückwärts rausgegangen und gesagt, okay, das ist some weird shit. Und das bringt mich wieder zu dieser Ausstellung, die ich jetzt hier vor mir sehe. Ich habe nämlich überlegt, dass ich eventuell noch so ein paar spontane Installationen mache. Und würde das gut ankommen, wenn man mit seinen eigenen Exkrementen einfach mal was malt? Ich weiß nicht, ob ich das bringen würde. Tendenziell ja. Ich weiß noch nicht, ob das die Ausstellung vertragen könnte, so eine scheiße Wand. Und ob das nicht irgendwie ein bisschen too much wäre. Was meinst du, Olli?
Kommt auf die Farbe deines Stuhls an. Also... Ja, ist ja so. Wenn das jetzt ein ganz...
Genau. Das ist das... Ich meine, das Konzept interessant.
Der Ton muss eine warme Farbe sein.
mit so einer Pantone-Tabelle daneben halten und so. Es muss farblich passen zum Teppich.
Ja, es muss ja irgendwie natürlich stimmig sein. Wenn das Bild einfach so ein schwarz-weißes Bild in der Wand, das ist natürlich an der Wand, das kann, kommt auf den Rest drauf an, ob sie aufs reinpasst, ob sich in die Resteausstellung rein.
Ich empfinde mich bereits als verwegen, als quasi Fernsehmoderator, so eine Aufgabe, das fühlt sich schon komisch an oder verwegen an, das überhaupt zu machen. Dabei ist nichts anderes als den gleichen Quatsch, den man sonst auch macht, nur in einem anderen Medium. Und die Leute dürfen es halt nicht fotografieren, sondern müssen sich das angucken. Die werden gezwungen, hier reinzugehen und sich das anzuschauen. Jetzt, das sind die Momente, wo ich sehe, dass du woanders hinguckst, du dummes Schwein. Eben, wenn ich anfange, Sachen zu erzählen, die mich gerade so sehr
gerne,
bewegen.
Wenn du deinen Projekten erzählst.
Ich erzähle
auch mal wieder von meinen Projekten bald.
Aber ich finde, das ist wirklich was anderes als alles andere, was ich jemals gemacht habe. Und das Geile ist, ich sitze hier oben und unten entsteht die Ausstellung. Ich muss gar nichts machen. Es ist so ein bisschen so wie Handwerker beauftragen. Und an ein Objekt, darf ich schon einem erzählen, du musst mir sagen, ob du es scheiße findest oder nicht.
Okay, gerne.
Pass auf. Und zwar habe den Gedanken habe ich schon bestimmt seit 20 oder 30 Jahren. So ein Kindheitsgedanke. Ich habe mir als Kind, ich habe ja mal früher Hühnereier verkauft auf dem Wochenmarkt.
Ja, süß. Ganz süß.
Da war ich 12 oder 13, habe damit angefangen, habe Eier verkauft. Und da musste man morgens ganz früh um 4 Uhr ist man da hingegangen zum Wochenmarkt, fehlgesagt, liebe Grüße, hat man die Eier, ich musste die Eierkartons mit den Eiern, die Paletten runterladen und aufbauen. Und ich habe mir immer vorgestellt, als ich da auf dem LKW stand und diese Eierpaletten gesehen habe, was würde wohl passieren, wenn ich jetzt mit Anlauf da reinspringen würde?
Den Traum willst du denn mal erfüllen nochmal?
Nee, und ich habe dann habe ich das, diesen Gedanken innerlich weiterentwickelt über die Jahre und habe mir dann irgendwann so, das weiß ich noch ziemlich genau, das war Anfang 20, da habe ich bei Radio Bremen gearbeitet und habe eine Nachtsendung moderiert und hatte immer viel Zeit und auf den Knopf gedrückt und dann ist die Sendung durchgelaufen und dann habe ich irgendeine komische Hühnerreportage gesehen und dann kam dieser Eiergedanke wieder und da ist mir eingefallen, ich bin müde und Eier, was wäre, wenn man ein Bett aus Eiern baut? So, und
Bett aus Ei.
Ja, das Objekt heißt Eierbett und das, ich habe es untertitelt, ist das ist die Schlafstätte des engagierten Künstlers, wo der Künstler sich reinlegt. Und jetzt bauen die da unten, ich gucke hier unten gerade, ich zeige dir ein Foto. Die bauen gerade ein Bett aus Eiern aus, also wirklich ein riesiges Erwachsenenbett aus echten Eiern.
Okay, da kann man sich dann rauflegen, dann gehen dann die Eier kaputt oder sind
das? Nein, das sind nur Eier, das steht auf einem weißen Teppich und es ist nicht abgegrenzt und das Tolle an solchen Sachen ist, und das kannst du mit nichts anderem machen, du weißt nicht, was passiert. Das steht ja 2 Monate hier, wir haben so ein paar Geruchs- und Verwesungstests gemacht mit Eiern. Es kann sein, dass es demnächst recht übel riecht und das sind so knapp 2.500 Eier, die verbaut sind.
Wenn die anfangen zu müffeln, dann kannst du auch noch ein Bild aus Scheiße daneben hängen, dann ist das auch kein Problem.
Ja, aber ich dachte, es passt auch ganz gut in den politischen Kontext und auch so in das Land Österreich. Es müffelt halt so leicht, am Anfang noch nicht und selbst wenn es müffelt, du weißt nicht, welches von diesen 2.500 Eiern müffelt, weil die müffeln nur, wenn ein Riss drin ist.
Herr Böhmermann, Ihre Eier müffeln. Überschrift in der Grazer Zeitung.
Und ich hab schon so Computersimulationen gesehen. Alleine, wenn du davor stehst, wahrscheinlich kriege ich dann so multiple Orgasmen, weil mein Körper möchte sich da reinlegen, aber der Verstand sagt, leg dich nicht ins Eierbett. Es wird kaputt gehen. Man weiß auch nicht, was da passiert. Es ist ein Bett komplett aus Eiern.
Finde ich gut. Schick mal ein Foto, wenn es fertig ist.
Das ist wirklich ganz gut.
Schick mal ein Foto, will ich dann sehen.
Ja, das Einzige, was wirklich nervt, ist, dass man immer erklären muss, warum.
Ja, weißt du, was mich gerade nervt? Vorgestern und war DFB-Pokal-Halbfinale. Ich war beim HSV. Der HSV hat verloren gegen RB Leipzig. Hast du nicht geguckt wahrscheinlich, ne?
Ich hab auch wieder nur deine Story gesehen.
Ich war im Stadion, es war total super, es war eine richtig gute Stimmung. Die HSV-Fans, die einen vollquatschen, sind alles gute Leute, die mal anstoßen und dann auch weiter in Ruhe lassen, das war total gut. Ich hatte keine Promi-VIP-Plätze, sondern ich saß ganz normal im Volk, es war eine Mega-Stimmung. Ich gehe gerne zum Fußball. Und am nächsten Tag hat Werder Bremen, ganz liebe Grüße mal auch, verfeindet, jetzt nicht genervt an HSV-Fans, weil Bremen hat richtig gut gespielt gegen Bayern München. Und dann kriegt Bayern München in der irgendwie letzten 5 Minuten einen Elfmeter zugesprochen, der einfach keiner war. Selbst im Videobeweis siehst du, dass es kein Elfmeter war. Und es nervt so dermaßen, dass die Bayern jetzt im Finale sind, weil es wäre das schönste Finale gewesen. HSV gegen Bremen. Weil HSV und Bremen, das sind noch echte Fans von Leipzig, ne? Im HSV-Stadion, da waren vielleicht 300 Leute. Die haben einen Riesenverein, aber die haben keine Fans. Die haben einen Riesenverein, der wurde mit
Kohle... Das ist aber kein Riesenverein, das ist ein total kleiner Verein, der hat einfach nur wahnsinnig viel Geld.
Kohle Kohle, das meine ich damit. Ja. Die haben wahnsinnig viel und die haben aber einfach keine Passion. Und dann guckst du mal die HSV-Fans oder auch die Bremer-Fans an. Und die Bremer-Mannschaft, die hat so gekämpft, so eine sympathische Mannschaft, so ein guter Trainer auch. Beide gerade, HSV und Bremen, beide gute Trainer. Und ich freue mich drauf, wenn wir wieder aufsteigen. Das wollte ich mal ganz kurz sagen, dass das einfach so ein Dilemma ist, dass so eine Fehlentscheidung, und ich bin selten so, dass ich so ein Fußballtyp bin, der sich so aufregt, aber das durch, okay, wir sind sowieso rausgeflogen, der HSV, aber dass Bremen da so unglücklich irgendwie, ich finde, dass man sowas annullieren müsste, weil selbst der DFB hat im Nachhinein gesagt, dass dieses Tor eigentlich nicht zählt. Ich weiß, du hast keine Ahnung vom Fußball und guckst gerade leer in die Gegend, Jan, aber das muss auch mal hier besprochen werden, sowas. Diese Fehlentscheidung beim Fußball, die kosten einem auch Nerven. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich heute gallig bin und gar nicht das Internet.
Nee, ich habe das wohl mitbekommen mit den Fehlentscheidungen, aber ich denke, seit ich auch weiß, diese Einführung des Videobeweises, totaler Quatsch, weil ich finde, auch das gehört zum Fußball dazu, diese Ungerechtigkeit trotz allen Regelwerks, dass du am Ende immer...
Ja, aber dann muss man den Videobeweis auch wieder abschaffen,
finde ja, ich. Ja, eigentlich, du musst es abschaffen und dann musst du sagen, das ist nun mal so beim Fußball, Menschen machen Fehler, hoffentlich machen sie es nicht, weil sie irgendwie wetten wollen nebenbei und irgendwie so ein, wie hier Robert Holzer mäßig noch ein Geschäft am Laufen haben, sondern einfach nur, weil sie nicht genau hingeguckt haben. Und dann gehört das eben dazu, das muss man auch aushalten und dann ist, das ist so ein bisschen so, mir hat mein Kollege früher gesagt, ich hatte mal ganz schlimm Liebeskummer, ganz, ganz schlimm, als junger, früher, als ich noch lieben konnte. Mhm. Und da hat der Kollege zu mir gesagt, ey Jan, ey, aber ganz ehrlich, ich weiß, du bist jetzt total down, ne? Aber ich meine, was wäre das Leben denn, wenn das alles nicht wäre? Wenn das alles nur so ein monoton durchwischen würde, wenn du diese Peaks nicht hättest, aber auch diese Täler nicht hättest, wofür würdest du es denn überhaupt machen, wenn das nicht wäre?
Stimmt auch.
Ja, und bei Fußball ist es auch so. Warum gehst du zum Fußball, wenn eh alles klar ist? Du willst doch diesen entscheidenden Moment, an dem es nicht sicher ist, ob das jetzt richtig war oder falsch. Du willst dich doch aufregen. Du willst doch was zu sprechen haben, und monatelang. Ja. Und dich in 20 Jahren noch daran erinnern, dass es damals total ungerecht war, dass Werder nicht gegen HSV im DFB-Pokal gewonnen hat in Berlin.
Und du willst ja auch dich hier in dieser Sendung um Kopf und Kragen manchmal quatschen und nicht irgendein vorprogrammiertes Programm. Ist ja genau das Gleiche. Man will das Risiko, man will all diese Sachen machen. Ne?
Ey, das stimmt, dass man das macht. Fällt mir gerade ein, wo du das sagst. Dieses Frank Elstner Gespräch, was ich letzte Woche angetriggert habe. Da habe ich heute
zwei Sachen. Hab ich noch nicht gesehen.
Das ist wirklich, ich glaube, das ist wirklich ganz gut geworden. Ich habe das mir auch nicht angeguckt, ich war ja dabei, aber ich glaube, das ist echt ganz gut geworden. Ich habe nur so zwei, drei Zitate daraus gelesen. Ich glaube, ich hoffe, es ist nicht falsch rübergekommen. Ich glaube, ich habe gemeine Sachen über Harald Schmidt gesagt. So subtil gemeine Sachen. Aber es war gar nicht absichtlich.
Sicher, dass es nicht absichtlich war?
Nee, ich hab gesagt, das wurde dann so aus dem Kontext gerissen. Ich habe gesagt, dass die Konferenzen immer so stundenlange Monologe waren. Und dann habe ich gesagt, dass ich das Gefühl hatte, weil Harald immer davon erzählt hat, dass Rudi Carrell ihm mal gesagt habe, das Publikum muss nicht nur lachen können, es muss auch weinen können. Mhm. Und dass Harald das aber nie hinbekommen hat. Und das habe ich dann in dem Ding erzählt und es wurde dann in diesem Interview, im Rahmen des Interviews zitiert. Und ich glaube, das war sehr gemein.
Ja. Willst du dich entschuldigen dafür?
Nee, aber es fällt mir gerade so ein Stichwort, man sagt manchmal Dinge, wo man hinterher darüber noch mal drüber nachdenkt, ob das eine gute Idee war oder nicht. Weil irgendwie war das, glaube ich, nicht nett.
Ich will mich auch entschuldigen. Jetzt hier öffentlich in der Sendung. Ich will mich
mach doch nichts, das macht nichts, Olli. Alles nicht gut,
dir,
alles gut.
Nee, bei dir nicht, du, ganz im Gegenteil. Ich erwarte noch einige Entschuldigungen von dir, aber ich...
Wofür?
Ich möchte mich entschuldigen bei Oliver Welke, hier öffentlich, auch wenn er es nie hören wird wahrscheinlich. Aber im Zuge meines Hassrenns gegen diese ganze Titanic und diese ganze Politsatire mit Hagen-Räther-Kram habe ich gesagt, die aufgedunsene Fresse von Oliver Welke nervt mich. Und das habe ich gesagt in der Heute-Show und das ist absolut daneben gewesen, weil ich war immer Fan vom Frühstücksradio und ich mag den sehr gerne eigentlich. Und ich habe das gesagt, weil ich im Sonal... Und ich weiß, das kann man nicht nochmal gut machen vielleicht, aber ich hoffe, das hat er auch nie gehört. Wahrscheinlich doch. Spätestens jetzt, wo ich es nochmal erwähne, hat er es gehört. Und es gibt auch Sachen, wo ich heute so in so einer Geber- und Nehmerlaune bin, die mir wirklich leid tun, von Herzen leid tun. Oh. Und das ist noch nur eine Sache, dass ich das gesagt habe, weil ich habe ihn wirklich immer als integren, guten Typen gesehen, der mir auch beim Deutschen Fernsehpreis einfach so Hallo gesagt hat und ich weiß gar nicht, warum der dann noch damit irgendwie rein sollte. Ich bin manchmal auch jemand, der voll auch über das Ziel hinausschießt, genauso wie bei meinem ersten Schulz-Kowski, das ich bis heute bereue, als ich damals am roten Teppich war und ich fand das eigentlich alles gut, die Leute anzukacken, aber Helmut Dietl dann kam und ich habe gesagt, da kommt Helmut Dietl, die alte Scheißhausfliege. Da muss ich sagen, das war in dem Augenblick witzig. Drei Jahre später war Helmut Dietl allerdings tot. Und außerdem, pass auf, du lachst jetzt darüber. Ich meine das echt ehrlich. Und jetzt kommt aber der Teil, der wirklich vor 3 Jahren oder so hat mich dann David Dietl, der Sohn von Helmut Dietl, gefragt, ob ich Lust hätte, in einem Film mitzuspielen. Und ich habe ohne zu zögern ja gesagt, war der Meinung, er hat das schon mal gesehen und wüsste das. Dann haben wir uns kennengelernt, ein wahnsinnig sympathischer, voll korrekter Typ. Ich selber auch, ehrlich gesagt, bis auf diesen Spruch, wie damals junger, alkoholisierter Journalist am roten Teppich, großer Fan eigentlich immer.
Journalist.
Olli Schulz. Nein, besoffener Hampelmann. Und dann habe ich ihm das gesagt bei den Dreharbeiten und meinte, ich habe damals über deinen Vater, ich habe da dem was hinweggegeben, das war natürlich so in meinem Gag-Ding. Und er so, ach so, alles klar, wusste ich gar nicht, gucke ich mir mal an. Und dann habe ich richtig Schiss bekommen. Und dann waren die Dreharbeiten irgendwann vorbei und am Ende der Dreharbeiten hat David zu mir gesagt, du, ich habe mir das übrigens, ich habe ein paar Sachen von dir gesehen, das fand ich alles super, das mit meinem Vater habe ich mir einfach nicht angeguckt, weil ich keinen Bock habe, auf dich genervt zu sein. So ganz cool und das war sehr cool von dem. Und trotzdem tut mir das, hat mir das wahnsinnig leid getan, weil es auch in allem, weißt du was, es gibt viele respektlose Sachen, die man macht, die auch, finde ich, gut sind und wo man sagt, ja, geil, hat er mal verdient oder sonst was, aber es gibt auch Sachen, die sind im Augenblick gut, aber im Nachhinein tut es einem leid. Das gehört für mich dazu.
Ich habe mal in meiner jungen Fernsehkomiker-Karriere einen Spielfilm gedreht für eine Sendung. Ich glaube, das war das ARD Morgenmagazin zum Thema Weihnachten. Und bin ich als Weihnachtsmann durch die Fußgängerzone gelaufen und habe Spaßinterviews mit Leuten geführt. Und habe dann auch ein Interview mit einem Kind geführt. Mhm. Und habe dann einfach so lakonisch gespielt und war dann so ein gelangweilter Weihnachtsmann. Und habe mich neben das Kind gesetzt und hatte so einen weißen Rauschebart an, komplette Weihnachtsmann-Montur. Und habe dann einfach... Nee, saß neben dem Kind, es war ein ganz schönes Bild, hab dann den Bart runtergezogen und mir eine Zigarette angesteckt. Das tat mir so leid. Dann hat sich die Mutter hinterher noch bei der Redaktion beschwert. Und das tat mir, bis heute muss ich immer, wenn ich verkleidete Weihnachtsmänner in der Fußgängerzone sehe, das ist bestimmt schon 12 oder 13 Jahre her.
Du hast dem Ewig Kind damit die Illusion von dem Weihnachtsmann
das genommen. Das Kind war, ich habe dann auch gedacht,
das Kind war 15.
Nein, genau, um mich dazu rechtfertigen. Das Kind war 9 oder sowas. Wenn du da noch an Weihnachtsmann glaubst, dann ist ein Teil der Schuld aber auch bei den Eltern. Nee, das Kind war wirklich
mit 9 darf man nicht mehr an Weihnachtsmann glauben.
Doch. Nein. Also es war deutlich zu jung und es war wirklich keine gute Idee. Ist mir aber damals hatte ich selbst noch keine Kinder und hatte auch keine Ahnung, was das bedeutet und so. Und die Mutter hat sich voll aufgeregt, hat einen Brief geschrieben. Das ist so eine Sache, die tut mir bis heute echt total leid.
Es gibt so Sachen, wo die einen manchmal einholen.
Wie so ein kalter Schmerz im Zahn, dass man einfach so an nichts Böses denkt und so, fuck.
Die einem wirklich leid tun und wo man auch nicht mehr weiß, ob man das nochmal ansprechen sollte oder sonst was. Das gibt es immer noch. Hier ist immer noch Fest und Flauschig. Das ist die große Ehrensendung. Wir leben in einer ehrenhaften Welt. Das ist der Titel der heutigen Sendung. Und weißt ich packe jetzt einen Megatypen auf die Playlist.
Ja, mach mal. Dann erzähle ich noch eine, weil wir haben selber schon mal so eine Geschichte hier aufgeräumt. Weißt du noch, wie Peter Fox von Seed, wie wir mal, glaube ich, mit dem eine Sendung zusammen gemacht haben. Auch das tut mir bis heute noch leid, dass der damals bei diesem komischen Campino-Ding mitgefangen war. Und auch ehrlich gesagt habe ich immer bei Eier aus Stahl Campino so ein kleines bisschen, auch Campino, denke ich mir so, ach komm ey, das ist es eigentlich nicht wert, weil eigentlich ist das ja, kann man ja von der Kunst halten, was man möchte, aber ist einfach ein guter, engagierter Typ und das ist, da war zu viel Kollateralschaden, weißt du, dass du dann so,
Ich pack Seed auf die Liste, die neue Single ist gerade raus.
Sehr gute Idee, sehr gute
Ticket
Idee.
Ticket heißt das Lied und hast du schon gehört?
Habe ich noch nicht gehört, ich habe aber schon Werbung gesehen.
Ich mag das Lied sehr. Ticket, das neue Lied von Seed und dann packe ich einen Song weiter rauf, den ich schon seit Wochen höre, Trevor Sensor. Und der hat die letzte Platte von dem, die heißt Andy Warhol's Dream, die ist wirklich ein Wahnsinnswerk, finde ich. Und der Song Reaper Man von Trevor Sensor, den packe ich noch mit auf die Liste für Janni, weil der jetzt gerade nichts hat. Na? Aber hier, Micky Beisenherz. Ich geh übrigens zu Micky Beisenherz in die Lesung. Das ist bei mir um die Ecke, direkt bei den Wühlmäusen. Ich wollte schon immer bei den Wühlmäusen.
Stachelmäuse, die Wühlschweine.
Es gibt doch die Stachelschweine und die Wühlmäuse.
Ja, und die sind verfeindet, ne?
Ob die in den 80er Jahren
wie St. Pauli und HSV.
Ja, die haben sich früher in den 80ern in der Ritze getroffen und haben sich dann gegenseitig ordentlich auf die Glocke gehauen. Immer. Die Hallervorden gegen den Anführer der Stachelschweine. Weil die Wühlmäuse ist doch von Hallervorden, ne?
Ich weiß es nicht so ganz genau. Ja. Ich lese aber nur im Internet, früher Dieter Hildebrand, Hans-Dieter Hüsch, was waren das für geile Komiker? Heutzutage nur Inissa Amani und Halid und Schulz und Böhmermann. dann sage ich immer, bin immer kurz drauf und dran zu schreiben, ja, aber wann haben das letzte Mal Hans-Dieter Hüsch und Dieter Hildebrand was Geiles abgeliefert? Wo ist denn das neue Album von Dieter Hildebrand? Wo sind die denn? Na?
Der ist 90, Dieter Hildebrand, der muss keine Alben mehr machen.
Die sind beide tot, mein Lieber. Sind beide Mause,
Max Mause tot. Ja, ist tot. Toter wie Asche.
Mause tot. Kommt nichts mehr. Kommt nichts Neues mehr. Ihr müsst mit dem leben, was da ist, Leute. Oder besser machen. Einfach besser machen. So, wir sind gleich wieder da und dann reden wir über Bücher. Außerdem,
also ich wollte zu Ende sagen, Micky Beisenherz, Donny Sullivan und Tommy Schmidt, die können eine Sache wirklich, die können so Stimmen nachmachen, so Ralf Möller und sowas. Ne? Mhm. Das machen die jede Woche. Das finde ich, das kann mich unterhalten. Du kannst das aber auch mal für mich machen, mal so ein paar. Du kannst auch ein paar Stimmen.
Tanz doch mal für mich. Tanz doch mal, komm. Zieh dich doch mal aus.
Zeig mir doch mal ein bisschen von deinem komödiantischen Talent hier.
Nein. Nach das ist Sendung. Nicht die Sendung für Komik. Das ist nicht die Sendung, wo man hier auf der Bühne steht. Das ist die Backstage-Show. Hier geht es um Ehre, um Männlichkeit und um Alpha.
Also, liebe Alphas, wir sind gleich wieder da.
Wer ist von uns eigentlich der Alpha? Das klären wir gleich.
Wer ist der große Alpha? Der große Alpha-Test bin ich, Jan und Olli. Stell dich raus, beide schwach.
Weißt du, was meine
Omegas. Ja, aber was meine Quintessenz von diesen ganzen Sachen, die ich auf Instagram gerade sehe mit hier, Instagram macht die Leute instabil. Das ist wirklich so. So, mit diesem Satz entlasse ich euch in die Pause.
Bis gleich.
Wo ist the latest shit? Na, wo ist das denn? Wo passiert das denn? Wo ist der Merger? Wo ist hier Fashion? Wo ist Musik? Wo ist Architektur? Wo sind die Magazine? Wo ist die Inspiration? Wo ist Augmented Reality? Wo ist das alles? Wo sind die Oculus Rift Brillen? Wo ist der Merger? Wo ist hier Fashion? Wo ist Musik? Wo ist Architektur? Wo ist Augmented Reality? Wo ist das alles? Wo sind die Oculus Rift Brillen? Wo sind die Magazine? Wo ist die Inspiration?
Zeit zum Relaxen. Zeit zum Runterkommen. Mit Fest und Flauschig. Präsentiert von Madame Sibylle.
Heute kannst du dich anmelden in deine Dinger, in deine Foren, da schreibst du irgendwas rein und dann geht es rum. Ja, und das ist halt die große Problematik, dass jeder Idiot kann sich da im Internet irgendwo über so einen Namen anmelden und kann da irgendeine Scheiße da reinschreiben, weil er zu Hause von der Frau auf die Ohren kriegt. Verstehst du? Und der kriegt dann noch Gehör.
Es ist der große Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, was auch immer, wann auch immer, Podcast mit Janni Jannenmann und Olli Ollmann Schulz.
Es ist fest und flauschig. Es ist Spotify.
Es war auch eine ziemlich launige Ansage gerade von mir.
Ja, es ist wirklich unverbindlich. Ihr müsst nicht hören, ihr könnt hören, wenn ihr wollt, aber kein No Pressure und so. Die große Sendung für die Freiheit, heute eine ehrenhafte Sendung.
Wir haben schon Buße versucht einzufordern bei. Mit unseren großen, wir haben auch ein bisschen Eis.
Nee, wir haben Buße getan, wir haben uns entschuldigt.
Menschlich sind wir.
Ich habe gerade festgestellt, Christian Lindner hat mich blockiert bei Twitter.
Wirklich?
Der hat, steht nicht gut um Christian Lindner. Ich glaube, ich habe es überschritten, ich habe die Grenze überschritten. Also diese Geschichte damit, lass ihn doch seine Liebe zeigen, ist doch schön.
Ich muss auch nur sagen, gestern hat mir einer noch bei diesem Comedy-Dings danach gesagt, dass er das so schätzt, meine Haltung, und gesagt, er findet es cool, dass ich nicht bei irgendwelchen blöden Fernsehformaten auftauche und mich da zum Löffel mache. Da musste ich aber auch ehrlicherweise zu ihm sagen, ja, es ist aber auch nicht so, dass ich noch oft eingeladen werde von Fernsehen. Weil ich glaube, ich habe über die Jahre hinweg irgendwie auch bei vielen mir das dann doch wirklich verspielt oder versorgt. Ich weiß manchmal nicht wirklich den Grund. Zum Beispiel weiß ich, dass Kai Pflaume wohl böse ist, weil ich mal in meiner Instagram-Story einen kleinen Gag gemacht habe. Dabei finde ich Kai Pflaume wirklich einen sehr angenehmen Menschen. Aber man muss halt aufpassen mit dem, was man so tut. Also von wegen immer Haltung und so. Also ich würde jetzt auch nicht irgendwo unbedingt hingehen würden, wenn es nicht eine schöne Sendung ist. Aber es ist auch nicht so, dass hier noch die für alle Leute, die denken, der Olli ist nur ein Antityp. Ich habe das auch, da habt ihr auch hart dran gearbeitet. Das muss man auch sagen.
Und bevor jetzt hier die ersten E-Mails kommen, dass wir verweichlicht sind und sowas, ne? Grundsätzlich gilt natürlich Regel Nummer 1.
Ihr könnt euch immer noch alle selber nicht ficken da draußen. Das ist die Regel Nummer 1 ist immer noch da draußen. Ihr könnt euch, wenn es drauf ankommt, immer noch alles schön selber ficken, ja?
Genau, stellt euch mal nicht so an, ihr Weicheier, ganz ehrlich. Wirklich, das Rumgeheul ist ja kaum auszuhalten. So, jetzt, ich habe noch zwei wichtige Sachen, die ich ganz kurz loswerden wollte. Und zwar habe ich, ich schwöre dir, es ist kein Promo-Gag und nichts, sondern ich habe ein Buch mir gekauft.
Ja.
Ich war im Urlaub und ich habe keinen Bock gehabt auf irgendwas, was mich zu sehr belastet, weil ich mich entspannen wollte.
Hast du den Klassiker gekauft, Leben mit einem großen Penis?
Mein lieber Kollege Martin Sonneborn, ich weiß, du bist da ambivalent, was die Person Martin Sonneborn angeht.
Ist ein guter Mann.
Ne, der ist seit 5 Jahren für seine komische Spaßpartei im Europaparlament. Ja. Ich fahre öfter mal hin und unterhalte mich nett und es ist ein väterliches Verhältnis. Also ich fühle mich als sein Vater und er ist so eine Art Sohn von mir. Und wir haben so ein wirklich ein ganz nettes, angenehmes Arbeits-, aber auch so halb Privatverhältnis. Und der hat eigentlich nicht viel gemacht in den letzten 5 Jahren, außer zu Berichterstatten, zu erzählen, was da so hinter den Kulissen läuft im Europaparlament. Und er hat die letzten 5 Jahre im Europaparlament als Parlamentarier zusammengefasst in einem Buch. Und ich hole das Buch mal kurz raus. Ich finde es nämlich so gut, dass ich es sogar mitgenommen habe. Ich habe das in meinem Koffer, ich habe meinen Koffer hier mit dabei, auf der Seite, wo die saubere Wäsche ist, nicht wo die Schmutzwäsche ist. Und das Buch heißt Herr Sonneborn geht nach Brüssel, Abenteuer im Europaparlament. Es ist ein Sachbuch, es ist so dick, es ist ein sehr, sehr dickes Buch. Und es ist letztlich eine chronologische Erzählung der Dinge, die da passiert sind. Und egal, wie man jetzt Herrn Sonneborn findet oder die Partei findet, wenn man sich nur so ein kleines bisschen für Parlamentarismus, für Demokratie und im weitesten Sinne auch Europa interessiert, es gibt so geile, wenn man House of Cards gerne guckt oder andere Politserien oder sowas. Das hier ist genau das richtige Buch. Es ist wirklich so geil, wie runterreduziert er da beschreibt, wie Europaparlament oder wie Parlamentarismus funktioniert, wie er sich über Elmar Brocken von der CDU, der glaube ich seit 1975 im Europaparlament ist, noch so ein Helmut Kohl-Freund, wie der am Buffet immer zuerst ist, irgendwie, dass er auf der Bühne einschläft und hinterher als Sonneborn sich darüber lustig macht, sagt, er sei nicht eingeschlafen, er hätte ein Glasauge und er müsse sein Glasauge regelmäßig ausruhen.
Ja, aber vielleicht stimmt das. Vielleicht stimmt das. Ja,
nein, hallo. Nein.
Hättest du das dann schon mal fragen können.
Übrigens, man darf, glaube ich, das Interview nicht gucken, und dabei die ganze Zeit im Kopf haben, dass ich nicht weiß, in welches Auge ich gucken soll, weil ich nicht weiß, welches Glasauge ist. Ich glaube, es macht viel kaputt.
Ja, das ist sowieso bei Leuten, die ein Glasauge haben, dann würde ich die einfach gerne, also wo man das vorher weiß, würde ich lieber vorher gerne fragen, welches ist denn das Glasauge? Damit, aber das ist ja indiskret, glaube ich, aber würde ich gerne einfach, aus Neugierde würde ich das einfach gerne wissen.
Das traust du dich nicht. Und vor allen Dingen merkte man ja Frank Elstner schon an, dass der hat mir übrigens erst hinterher erzählt, dass er Parkinson hat. Ja. Er hat einfach vorher gefragt, ob ich Lust habe, da das Gespräch mitzumachen. Und erst nach
ich muss mir das Gespräch angucken. Ich mag den sehr, sehr gerne. Ich mochte den auch immer.
Ja, und aber was allein wie er es gemacht hat, er hat es wirklich ganz fein, ganz freundlich. Das Gespräch war ganz toll und es war wirklich sehr angenehm. Und erst hinterher hat er mich so zur Seite genommen und hat dann gesagt, Herr Böhmermann, ich habe Parkinson. Und da wusste ich auch gar nicht, was ich da machen soll oder wie man da reagieren soll. Das war erstmal so schwer zu verdauen, weil ich auch die ganze Zeit wusste, oh Gott, und dann noch ein Glasauge.
Gib mir 5.
Nee, aber ich weiß, wenn du jemand so eine schwere Nachricht mitteilt, so nach so einem Gespräch, da weißt du ja gar nicht, wie du reagieren sollst. Und ich war dann so hin und her gerissen zwischen professionellem, auch Mensch, das wird schon wieder, was natürlich Quatsch ist, das wird natürlich nicht wieder. Und also ganz schwierig. Ja. Naja, zurück zu diesem Buch. Das Buch ist, es kostet, glaube ich, gar nicht so viel. Doch, es kostet viel. 18 Euro. Naja, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Aber es
ist ein dickes Buch, das sehe ich selber. Ja. Jan blättert gerade noch mal drin rum. Hört ihr das Blättern? Das
sind viele Seiten, ich lese
viele Bilder auch.
Ja, einige Bilder sind drin.
Titanic-Gags.
Nein, eben nicht. Es ist vor allen Dingen hochinteressant für alle Leute, die sich für Politik interessieren und die sich für Parlamentarismus interessieren, die menschliche Komponente in der Parlamentsarbeit oder in demokratischen Institutionen interessiert und die sich interessieren für Europa. Es ist wirklich ein richtig, richtig, richtig gutes Buch. Das ist ein echtes Werk. Das ist ein tolles Zeitdokument. Es ist sehr, sehr, sehr lustig. Es ist sehr trocken, lakonisch geschrieben. Das kannst du auch nicht als Hörbuch. Das
musst du gelesen haben. Musst du in der Hand haben, das Buch.
Es ist wirklich ein gutes Buch. So. Und wir haben, weil wir letzte Woche Sibylle Bergs Buch so gelobt haben, was wirklich ein ganz, 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 ganz tolles Buch ist. Aber das ist wirklich, das hier habe ich mir freiwillig selbst gekauft, nicht zugeschickt bekommen, keine Widmung drin.
Obwohl ihr euch
Buchladen, im Bahnhof.
Obwohl ihr euch manchmal in Brüssel trefft.
Naja, in Brüssel, Straßburg, wo man halt so ist. Alleine wie er beschreibt, wie die alle 3 Wochen mit dem kompletten Europaparlament umziehen und wie er irgendwie so Wege rausgefunden hat, die dickste Fahrtkostenpauschale abzugreifen. Also wirklich auch so, was man selber auch so machen würde, weißt du, was diese Regularien. Und alleine, dass du musst als Europaparlamentarier, gibt es eine Anwesenheitsleistung, eine Pauschale, die du bekommst pro Anwesenheitstag. Selbst wenn du nichts zu tun hast, was dazu führt, das sind immer 300 Euro. Und alle Europaparlamentarier, 700 Leute, gehen jeden Tag einmal in dieses Stübchen, leisten eine Unterschrift und hauen dann ab und machen, was sie wollen. Und alle greifen sich jeden Tag diese 300 Euro ab. Oder diese komischen Fahrtkosten. Also es sind so viele geile Details da drin. Das macht echt Spaß zu lesen. Und man sieht Europa mit anderen Augen und Parlamentarismus auch.
Ja, nach dieser hungrigen Ansage für das Buch machen wir jetzt auch was weiteres. Eine große legendäre Rubrik kehrt zurück in unsere Sendung. Ihr kennt sie alle, die großen 5. Wieder mal hat mir ein Hörer geschrieben mit einer, ich weiß nicht, ob wir es schon mal hatten, aber es kommt mir ganz gelegen, die großen 5 kleinen Glücksgefühle. Ja, und das sind solche Gefühle, die zwischendurch mal auftauchen, die das Leben verfeinern, schöner machen. Und die hätte er gerne mal von uns beiden gewusst. Ich finde es sehr, sehr gut. Wir reden jetzt nicht von den großen emotionalen Sachen wie Geburt der eigenen Oma oder sowas, sondern wir machen hier wirklich die kleinen Glücksgefühle. Und hier ist sie, die große Rubrik. Hier sind
die großen fünf, definiert von Böhmermann und Schulz.
Definiert von Böhmermann und Schulz. Heute die großen fünf kleinen Glücksgefühle. Wie heißt der Hörer, der diesen Vorschlag gemacht hat? Er bleibt anonym.
Er bleibt anonym. Er möchte anonym bleiben. Nein, er möchte nicht anonym bleiben. Ich muss gleich mal gucken, wie er heißt. Aber ich fange einfach mal an mit
Pussygirl 45.
Ich weiß nicht, wie er heißt. Die großen fünf kleinen Glücksgefühle. Ich fange mal an. Ein Glücksgefühl. Auf alle Fälle haben wir in den letzten Tagen Sendung über öfter drüber geredet, aber im Winter nach Hause kommen, ins frisch bezogene Bett, vorher geduscht und dann noch ein gutes Buch einfach da haben. Gar nicht mehr Fernseher machen. So in sich ruhen, sich so sauber fühlen wie ein Baby. Wirklich frisch bezogenes Bett, geduscht und dann noch lesen eine halbe Stunde und dann so einschlummern. Ich merke, ich werde alt, aber das hätte ich vor 10 Jahren jetzt nicht gesagt als großes Glücksgefühl. Aber so frei von allem sich in so ein frisches Bett legen. Das ist meine Nummer 5.
Bei mir auf Platz 5 in der Tiefkühltruhe unverhofft ein geiles Gericht finden.
Ja.
Was da irgendwie unter so einer Packung abgelaufener Erbsen von Iglo, die so halb aufgerissen ist, die man mal für ein Gericht brauchte, dann dachte man, den Rest schmeißt man da einfach rein und packt es nie wieder an 3 Jahre lang. Und dann findet man da drunter irgendwas, wo man nach Hause kommt, man denkt, oh, soll ich jetzt noch was bestellen? Hier habe ich keinen Bock drauf. Ich habe Bock auf was richtig Geiles. Und dann findet man da irgendwie so entweder so ein was man mal eingekocht hat oder so eine Portion Königsberger Klopp oder Hühnerfrikassee mit Reis, kann man mega geil einfrieren. Hat man selber gemacht, ja, reingetan und dann macht man das auf und denkt so, yes, genau.
Genau.
Und Dankeschön, Vergangenheitsjahren, dass du an mich gedacht hast, dass du das noch eingefroren hast, den Rest Hühnerfrikassee mit Reis.
Und du bist alleine zu Hause und hast voll Hunger und dann findest du das und bist mega genervt erst noch, weil du denkst, du hast nichts da und dann ist da dieser goldene, eingefrorene Schatz. Ja. Dann ist da dieser Schatz.
Mein Schatz!
Genau. Auf Platz 4.
Das ist mein Platz 5.
Auf Platz 4 bei mir. Du kommst nach Hause, standst super lange im Stau, musst seit Ewigkeiten groß und dann kommst du nach Hause, schließt die Tür ab und gehst auf Klo und der Moment, Hose runter, die Schüssel auf. Oh, mehr mache ich nicht. Aber das ist das Beste. Oh Gott, das ist...
Also ungestört, alleine zu Hause groß machen.
Ja, aber auch mit
Platz 4.
Ordnung, wenn man vor allem noch eine halbe Stunde schon muss.
Ordentlich!
Ja, aber auch dann noch ordentlich.
Das ist übrigens,
in drei Farben.
Liebe angehende Eltern, liebe Leute, die ihr gerade da drauf und dran seid, Kinder zu bekommen oder die ihr vielleicht Kinder plant. Die ersten 3 bis 4 Jahre, der Moment, dass man ungestört Toiletten benutzt.
Oh.
Diese Momente werden weniger mit Kindern. Und zwar auch so.
Wenn die Kinder größer werden, dann wird das groß machen, bringt auch wieder mehr Spaß. Aber es gibt eine Phase des Lebens. Und das ist vielleicht auch da, wo man auf die Prostata achten muss, weil die so gestresst ist einfach die ganze Zeit, weil die nicht in Ruhe arbeiten kann.
Und das sind auch vielleicht. Es kann auch sein, dass es die ersten. Prostata-Tisch mit Olli Schulz. Prost, Prostata. Nee, dass das so die ersten Momente sind, wo man auch anfängt, die Kinder wirklich mal anzuschreien. Geht jetzt mal hier raus! Ja. Geht jetzt hier mal raus!
Ja.
Der Papa möchte mal ganz kurz mal alleine sein.
Das ist schlimm.
Geht jetzt mal ganz kurz hier raus!
Das ist wirklich. Das ist ja.
Dein Platz 4. Mein Platz 4, pass auf. Mein Platz 4 ist. Schöner Glücksmoment für alle Autonarren, wird auch weniger werden in Zukunft, aber genau auf runde Zahlen tanken, ist wirklich...
Ja. Oh ja, oh ja.
Und ich meine...
Manche nennen es auch Zwangsneurose, aber es macht ja, oh ja.
Nee, aber ich meine, das Einfache ist natürlich, selber versuchen, den Zapfhahn so zum Stoppen bekommen, dass man irgendwie auf 75 oder auf 60 oder auf 50 landet. Aber das allergrößte Glücksgefühl ist, du guckst nicht hin, spielst verbotenerweise trotz elektrostatischer Aufladungsexplosionsgefahr am Handy, drehst dich um und da ist auf einmal 70.000.
Ja.
So, und du denkst so, was, wie? Der hat doch gerade alleine Klick gemacht auf 70.000. Das ist mir vielleicht 1-2 Mal passiert im Leben und ich war danach 3 Tage so auf Adrenalin.
Ja, man hat es auch allen erzählt. Und also, ja, geil. Klasse. Schön.
Das ist mein Platz 4, genau auf runde Zahlen.
Mein Platz 3, alleine zu Hause, unverhofft allein zu Hause, keine Termine und ein ganz klein bisschen was zu kiffen und dann Gitarre spielen die ganze Nacht. Oh, ist das, ach ja, das ist jetzt gar nicht drogenfähig gemacht. Man kann, ich hätte es auch sagen können, einen guten Wein, aber ich trinke nun mal keinen Wein. Ich finde das auch alles, ich finde auch Drogen nicht so geil und ich will auch gar nicht fährlich, aber ein ganz klein bisschen manchmal was zu Marihuana, pur natürlich, ohne Nikotin.
Klar.
Ja. Und erst ab 18 natürlich. Man muss sich im Klaren sein darüber.
Und das ist auch noch illegal, das darf man auch nicht vergessen. Und das ist illegal. Ne? Nur für den Eigengebrauch. Also konsumieren darf man darf es halt nur nicht dabei haben.
Man darf es nicht dabei haben und man sollte am besten das alleine machen.
Nee, ey, manche kriegen noch. Ganz kurz, nee. Gesetzeslücke. Was wäre, wenn man jetzt angenommen hätte die Mittel und man, es gibt ja dieses Polizisten halten Leute wegen Drogen fest, nicht weil sie konsumieren, das ist erlaubt, sondern weil sie Drogen besitzen. Was wäre, wenn man für den Marihuana-Transport immer neben sich so eine Haschisch-Drohne hätte, wo man einfach neben einem fliegt immer so eine Drohne mit so einem Beutelchen dran.
Ja.
mit Hasch. Und wenn die Polizei kommt,
sag mal, ich weiß nicht, wem die Drohne gehört.
Oder dann fliegt die einfach weg.
Ja,
dann die Haschdrohne, die immer mit dabei ist, immer so auf Augenhöhe.
Die fliegt dann dorthin nach Hause und bunkert dann das Zeug.
Kann auch dann umgebaut werden zur Bierdrohne mit so verschiedenen so Sets, die man dazu kaufen kann. Die Haschdrohne, die Bierdrohne und die Komplimente-Drohne, die neben einem herläuft und immer sagt, du siehst gut aus heute.
Ich würde es auch viel besser, finden, wenn es auch ein Haschbike geben würde, als nur so ein Bierbike. Wäre wahrscheinlich deutlich entspannter als diese Biertypen.
Sehr langsam, aber sehr langsam.
Sehr langsam. Also,
ja, bei mir auf Platz 3 der großen kleinen Glücksgefühle ist, wenn du gerade, wenn gerade deine Lieblingsserie läuft, also die heiße Phase ist, sie läuft wirklich wöchentlich, zum Beispiel ist das momentan so bei Game of Thrones, gucke ich jede Woche und ich freue mich immer am Montag, wenn die neue Folge rauskommt, weiß ich direkt, Montagmorgen HBO Now anmachen, neue Folge Game of Thrones gucken, mir auch die Zeit freischaufeln, vielleicht noch was Leckeres zu essen holen oder einen schönen Kaffee machen oder sowas und dann alles stehen und liegen lassen und nur eine Stunde lang die Serie gucken. Toller Glücksmoment. Die neue Lieblingsserie ist online und man weiß genau, an welchem Tag, wie früher. Mhm. Früher wusste man auch immer, ich wusste früher ganz genau, wann, keine Ahnung, Augsburger Puppenkiste läuft mit Jim Knopf. Wusste ich immer genau, wann das läuft und habe dann immer früher verbotenerweise mein Fußballtraining. Liebe Grüße, Entschuldigung, mein Jugendtrainer bei der Sportgemeinschaft Aumont-Fee gesagt. Es gab zur heißen Phase von Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, von mir mehrere Trainingsfehlzeiten. Ich habe mir jede Woche eine andere Ausrede ausgedacht, warum ich 10 Minuten eher abhauen musste. Aber es war eigentlich immer nur wegen Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Es gab noch kein On-Demand damals. Ja, sorry nochmal, SAV. Deswegen habe ich es nie zum Fußballer geschafft, weil ich Jim Knopf gucken wollte.
Auf alle Fälle wäre das eigentlich mein Platz 1. Ich lasse ihn trotzdem. Mein Platz 2 mache ich mir weiter. Das ist ein sehr schöner, genau das Gefühl, das ist eines der schönsten Gefühle. Man guckt alleine irgendwas. Ich mache trotzdem mit Platz 2 weiter. Du bist durch die Nacht mit dem Wagen gefahren, ja? Das wäre eine Variante, die ich einhandle. Und die andere war die, als ich noch einen Hund hatte, meinen kleinen Münsterländer, du wachst morgen ganz früh auf und es ist noch dunkel und du gehst mit deinem Hund raus zum Strand und du hörst, und du hast einen Sonnenaufgang und du hörst die neue Radiohead. Vor dir läuft dein Hund, die Sonne geht auf, es ist ein Sommertag, der gerade beginnt. Oder generell, du bist mit dem Wagen durchgefahren, kommst an in St. Peter-Ording um 6.30 Uhr am Morgen. Die Sonne geht auf, du läufst da über dieses riesige Strandfeld und hörst irgendwie einen guten Song dabei. Bist alleine, keiner da, in der weiten Ferne noch irgendwie eine alte Frau mit dem Hund, die da auch längst geht. Ansonsten kein Mensch. Das ist ein wahnsinnig gutes Gefühl. Im Einklang mit der Welt, du alleine mit der Welt, so viel besser als jeder Werbespot je war.
Auf Platz 2 meiner großen 5 kleinen Glücksgefühle. Es ist vielleicht was ganz Banales, jetzt auch nicht sehr edel, aber wenn du auf deinem Girokonto guckst und du weißt nicht warum, aber auf einmal ist da plus 120 und du weißt nicht, wo kommt das her? Spontane Gutschrift, weil, keine Ahnung, eine Versicherung oder weil du zu viel Abschlag gezahlt
spontane
hast bei Strom oder so.
Auch super.
Spontane Gutschrift auf dem Girokonto ist immer was, wo man so denkt, oh ja, der Tag, das könnte meine Woche werden.
Zwei Sachen, die am Montag. Spontaner Geschlechtsverkehr und spontane Gutschrift sind zwei Sachen.
Spontaner Geschlechtsverkehr bei mir gar nicht mehr. Ich plane das alles über das Management.
Ja, das ist aber
auch. Das ist sonst zeitlich gar nicht mehr zu
das
machen.
Ist mir ich bin echt heute zu spontan. In Graz.
Ich bin heute in Graz. Ich bin nächste Woche in Sri Lanka. Ich kann am 15.04. hätte ich eine halbe Stunde Zeit zwischen zwei Meetings, wenn du da Zeit hättest. So ist das bei mir. Aber spontaner Geschlechtsverkehr, unverhofft spontanes Geld oder unverhofft spontanes Geschlechtsverkehr.
Oder spontanes Glück. Sagen wir einfach mal spontanes Glück.
Aber ich meine, das muss gar keine große Summe sein. Auch 50 Euro sind toll. Oder wenn man in den Laden reingeht und auf einmal was geschenkt bekommt. Ich bin zum Beispiel mal, wollte ich immer schon mal erzählen. Ich hab so eine Sonnenbrille hier, diese. Und das ist, die habe ich mir mal gekauft in Kopenhagen. Eine
gute ist das.
Eine gute. Ich kaufe mir, wenn ich Sachen nicht verlieren möchte, kaufe ich mir gute Sachen. Und die verliere ich dann wirklich nicht. Die habe ich schon viele Jahre. Und die habe ich in Kopenhagen gekauft und die ist mir mal runtergefallen. Und dann sind hier diese Dinger, die Bändchen kaputt gegangen. Ich dachte, fuck, jetzt musst du die irgendwie einschicken nach Kopenhagen zu der Firma und so. Bin dann in Köln in einen Brillenladen gegangen. Und da war ein ganz netter Verkäufer. Und er hat gesagt, ach nee, komm, die beiden Dinger mache ich Ihnen so rein. Und er hat mir die beiden Dinger da so reingemacht für kostenlos. Und mir noch ein Brillenetui mitgegeben. Und ich habe mich so gefreut, dass ich eine E-Mail geschrieben habe. Zu Hause mich wirklich mit eine Stunde lang gefreut und habe eine E-Mail geschrieben an den Laden, habe gesagt, ich möchte mich hiermit für diesen hervorragenden Kundenservice bedanken. Ihr Mitarbeiter war fantastisch, sehr nett. Hat nie einer drauf geantwortet, ich weiß nicht warum, vielleicht kam mir das creepy vor, das kommt nicht so häufig vor, aber ich habe mich so gefreut, dass ich mich bedankt habe dafür. Spontanes Glück, spontan was geschenkt bekommen, mit dem man nicht rechnet.
Auch super. Oder spontan einen Krokettenladen finden irgendwo, ist auch geil, mit echten holländischen Kroketten.
Jetzt kommt dein Platz 1.
Mein Platz 1 ist eigentlich dein Platz 2 gewesen. Alleine zu Hause eine Tüte Karamell-Popcorn mit Brezel und zwei neue Folgen Game of Thrones, die man noch nicht gesehen hat. Und Vorhänge zuziehen. Das ist eigentlich das Allerschönste tatsächlich mit. Also es ist nicht das Allerschönste, aber es ist gerade eine Sache, die ich gleich machen würde, wenn diese Sendung vorbei ist. Und deswegen ist es auch mein Platz 1.
Hast du schon Game of Thrones geguckt, die ersten beiden Folgen?
Nein, beide noch nicht geguckt.
Oh, dann will ich dich jetzt nicht...
Ich finde das irgendwie doof, auch dass die Leute jetzt schon wieder anfangen, alle enttäuscht zu sein. Ich muss aber auch sagen, dass ich davon enttäuscht war. Ich hatte gehört, dass jede Folge ab jetzt 90 Minuten geht und so ein Blockbuster-Film ist. Die gehen
doch, habe ich auch gehört.
Ja, und die sind doch nur alle 50 Minuten lang.
Ja, genau. Also oder 55 Minuten
Ich habe gestern die ersten 10 Minuten geguckt, war aber zu müde im Hotel und wollte schlafen und gucke jetzt gleich die beiden Folgen und muss aber sagen, ich war nach 10 Minuten schon wieder voll drin. Ich habe ja gedacht, diese 1,5 Jahre, die würden daran kratzen, dass ich da irgendwie jetzt weiter gucke. Und da gibt es auch Leute, dass das nicht mehr so gut ist, seit die Bücher nicht mehr. Die Bücher sind ja nicht weitergeschrieben worden. Und das würde mich mal interessieren. Wie heißt der nochmal? George? Martin, glaube ich, oder so?
Ja, genau.
Martin, der ist ja sehr alt. Und diese Geschichte ist ja als Buch nicht vollendet worden. Es gibt ja, glaube ich, bis zum 5. oder 6. Staffel nur Buchmaterial. Und danach haben die ja jetzt weitergeschrieben. Angeblich soll die Geschichte ein bisschen drunter leiden. Das kann ich jetzt aber noch nicht so nachvollziehen. Und meine Frage ist, wird er denn die Bücher noch vollenden, wenn die Serie vollendet ist und die Bücher nicht? Das ist ja voll der Beschiss an alle Leute, die das gelesen haben.
Ich habe den in mehreren Filmaufnahmen da mit so einem Elektrorollstuhl am Set rumfahren sehen. Also, ich glaube, der ist da noch voll involviert. Ich glaube, das ist nicht so eine Geschichte, wo man hinterher sagen kann, ja, die echten Fans gucken die Serie nicht, weil das ist nicht von dem Autor. Der schreibt schon da bis zum Ende mit. Deswegen möchte ich mich aus dieser Diskussion eigentlich ausklingen. Das ist das Original, egal ob es Buch oder Serie ist.
Noch eine schöne Sache, mein Platz 1, mein Bonus Platz 1 wegen dem Game of Thrones, weil du das schon gesagt hattest auch, wirklich die Hosen für die Wäsche irgendwie alle auch nochmal die Taschen beigehen und nochmal so 15 oder 18 Euro rausholen, die du da irgendwie drin hast in Silber und auch noch da mal einen Schein oder auch mal einen Fuffi nochmal finden, was jetzt ab und dann auf einmal dann merken, geil, voll viel Geld da gefunden und dich dafür dann irgendwie was holen. Wirklich, wie bin ich wie ein kleiner Junge noch. Dann.
Ey, und dann nochmal als Bonus anfügen, du hast kein Geld mehr im Portemonnaie, du hast alles Geld,
du musst eigentlich zur Bank und Geld holen und weißt, ich heb dann so 400, 300 Euro ab für mehrere Tage. Aber dann denkst du, ah scheiße, ich war erst vor so und so. Ich denke ja dann auch so, weil ein bisschen habe ich ja immer Angst, dass ich habe so lange Existenzminimum gelebt, dass das irgendwann wieder eintritt bei mir. Und deswegen denke ich dann so und bin dann immer sehr, sehr dankbar, wenn ich Geld finde in den Hosentaschen.
Nee, und dann, weißt du, dann hast du nichts mehr im Portemonnaie. Bist dann irgendwie in einem Laden und es fällt dir aber nicht mehr ein, dass du kein Geld im Portemonnaie hast. Du kannst dann irgendwo mit Karte zahlen und dann hast du so einen Betrag, musst irgendwas bezahlen, so 4,50 Euro. Und denkst, oh fuck, ich habe kein Geld mehr geholt. Und dann guckst du in deine Hosentasche und in dein Portemonnaie und alles, was du an Kleingeld noch an dir hast, reicht aus, um dieses Ding, was du gerade gekauft hast, zu bezahlen. Ist auch so ein kleiner Geldglücksmoment, den ich immer toll finde. Mein Platz 1.
Jetzt kommt dein Platz 1. Für mich Böhmermanns Platz 1.
Es ist tatsächlich, es sind nur zwei Wörter, Spaghetti-Eis. Ich wollte das eigentlich, war das inspiriert von meinem Platz 5, weil ich habe letztens in meinem Tiefkühlfach, in meinem Drei-Sterne-Fach, ganz hinten so eine kleine Plastikschale Spaghetti-Eis gefunden. Und dann dachte ich, das ist aber nicht was, worüber ich mich dann, das ist, da freue ich mich besonders drüber. Aber eigentlich ist Spaghetti-Eis mein Platz 1, weil das ist so, das ist mein Soul-Food. Weißt du, andere machen sie irgendwelche Poke-Bowls. Oder über das Phänomen Bowls sollten wir gleich nochmal ganz kurz, Bowls MC, gleich nochmal über Bowls sprechen. Aber Wenn ich so einen stressigen Tag habe und mir meine kleine 2 Minuten Auszeit gönne, dann gehe ich in ein richtig gutes Eiscafé und ich kenne in Köln die Besten. In Köln die Besten, in Berlin kenne ich die Besten und dann hole ich mir ein richtig schönes alleine Spaghetti-Eis. Dann sitze ich da wie so eine alte Rentnerin oder so ein alter Rentner, der niemanden mehr hat, wo alle weggestorben sind, mit meinem großen Spaghetti-Eis. Wenn Erdbeersaison ist, mache ich noch frische Erdbeeren, lasse ich mir noch frische Erdbeeren oben drauf. Aber nur wenn Saison ist. Im Herbst oder im Winter nee. Oder im Hochsommer. Nee, nur wenn Saison ist, wenn die Erdbeeren super schmecken.
Und dann
esse ich da mein Spaghetti-Eis.
Und die Sahne, das wissen wir ja auch.
Und das ist so ein Soulfood, das ist so eine Auszeit. Da steht das Universum für einen Moment still. Ja. Das ist mein großes, kleines Glücksgefühl Nummer 1. Und das waren sie, die großen 5.
Die großen 5. Definiert von Böhmermann und Schulz.
Ja, und es gibt natürlich noch ganz viele andere kleine Glücksmomente,
ja.
Wie Käserand beim Brötchen, beim Käsebrötchen. Ja, mir fallen auch noch unzählige ein. Das war aber mal wieder unsere kleine Definition der großen 5.
Ja, und damit wir nicht zu viel gute Laune aufkommt, nochmal ganz kurz Hass in die Welt geblasen. Hört auf mit diesen verfickten Bowls. Ist das in Berlin? Ja, in Berlin ja, ist das Mann, ganz schlimm. Alles wird in Bowls gepackt. Currywurst Bowl. Hört mit euren verfickten, was ist das für eine? Hört mit euren Bowls auf, Alter. Das ist wirklich überflüssig. Ja, hört überflüssig. Mal
generell auf mit diesem ganzen fancy Scheiß. Macht einfach gutes Essen einfach. Das ist, wenn es gut schmeckt, ist
Bowls, Alter.
Ja, Bowls MC. Echt. Flair und Bones dürfen nicht sein. Wir hauen alle auf die Bowls in der Ritze. Wir stellen da eine riesige Suppe hin und jeder darf mal mit dem Knüppel da raufhauen in der Ritze. Und dann ist Feierabend mit Bowls. Das ist nämlich viel schlimmer als alles andere. Bowls. Lifestyle Bowls. Mhm. Das war, glaube ich, fest und flauschig für diese Woche, Jan. Ich glaub,
ja, das war diese Woche. Das war, wenn ihr mögt, wenn ihr es mögt, ja. Wir sehen uns vielleicht in Graz am Wochenende, die Ausstellung geöffnet. Hier, das wird super, ja. Olli, kommst du auch zu meiner Ausstellung oder du bist so ein Freund von mir? Kommst du mit zur Eröffnung?
Würdest du mich als Freund einladen? Würde ich eine Ehrenkarte, würde ich eine Führung kriegen? Würdest du mir das persönlich zeigen oder müsste ich da einfach.
Du, wir haben am Freitag ist hier die große Eröffnung. Das ist ab 19 Uhr geöffnet fürs Publikum in Anwesenheit des Künstlers. Im Künstler aus Graz. Ich würde dich, wenn du magst.
So redest.
Mag ich. Wenn du magst, kannst du gerne mit. Es wird was zu knabbern geben. Ich werde eine kleine Ansprache halten und Österreich in Grund und Boden stampfen. Das ist letztlich das Ziel. Wenn ich dir jetzt angenommen, ich würde dir so eine richtig handgeschrieben mit so einem tollen Druck,
wenn
ich dir das zuschicken würde.
Wann wäre das denn?
Am Freitag. Es wird mir wahnsinnig viel, hypothetisch, bedeuten. Es wird mir wahnsinnig viel bedeuten, wenn du kommst.
Willst du dann kommen? Ich bin auf Tour.
Ja.
Ich bin auf Tour.
Nee, weißt du, was du machen würdest? Wenn ich mit dir mit Tränen in den Augen sagen würde, Olli, das bedeutet mir richtig viel. Die Ausstellung, da habe ich wirklich ein halbes Jahr dran gesessen und das ist mir wirklich richtig stolz drauf. Ich möchte, dass du das gerne mitsiehst, dass du zu eröffnen
kommst. Soll ich das Konzert und absagen?
Was du machen würdest, du würdest sagen, auf jeden Fall komme ich, auf jeden Fall. Und dann würdest du eine Stunde vorher würdest du anrufen und sagen, Jan, so echt. Und zwar aus deinem, ich höre raus, dass du in deinem Bett liegst. Und ja, ich stehe kurz vor Graz,
aber mein Auto ist kaputt.
Will ich mit dir nicht machen.
Doch,
nee.
Ich sag nur, weißt du noch, wie du mal beim
Morrissey, ich weiß, der Stachel geht tief bei dir, aber das liegt auch daran, dass ich bin der Erste, der dich versetzt hat, aber ich bin auch der Erste, der sich mit dir treffen wollte. Also überleg das mal ganz genau. Ja.
Also, mit anderen Worten,
muss man
abwiegen, wie sauer man da wirklich sein will, ne? So. Liebe Leute, wir haben viel gefaselt heute.
Entschuldigung.
Ich habe viel selbstgerechten Kram heute geredet über die ganzen Fights da draußen. Aber einer muss es ja machen und sich dabei am Ende dann doch wieder so halb gut nur fühlen. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Jan, glaube ich, auch. Passt auf euch auf.
Ja, und das, was du spürst, Olli, das ist der Schmerz der Progression. Das ist das Anarbeiten gegen sich selber. Das ist das Durcharbeiten zum Kern der Wahrhaftigkeit. Und das, was du an Schmerzen fühlst, das ist der Fortschritt. Das ist der Fortschritt.
Ich glaube, dass wir tatsächlich, deswegen ist du bist politisch zum Beispiel viel engagierter als ich. Das liegt einfach in einer ganz grundsätzlichen Unterschied zwischen uns beiden, Jan. Ich glaube, dass wir evolutionär einfach nicht in der Lage sind, auf diesem Planeten ein gesundes Leben, ein Miteinander zu führen und dass das noch leider einige Generationen dauern wird. Meine Quintessenz, die ich manchmal aus allem habe, dass ich einfach denke, dass die Menschheit evolutionär es einfach nicht hinkriegt, mit all dem Reichtum, all den Möglichkeiten, denen wir haben, und das ist alles ein lustiger Spielball hier ist, ist. Aber ich hoffe, unsere Kinder werden uns irgendwann Lügen strafen oder strafen, irgendwelche Generationen, und werden uns dafür verachten oder auch alles, was wir an Wichtigkeit gerade so sehen in dieser Generation, in dieser Zeit, oder was wir auch so Leuten mitgeben oder andere Leute, die gerade so eine Macht haben, wie irgendwelche Stars, Jugendliche, also die Jugendliche vergöttern und so. Ich glaube, irgendwann kommt ein böses Erwachen. Ich hoffe nicht, dass ein Armageddon eintritt und Bürgerkrieg, wie viele Leute, die so in solchen Endzeitgefühlen leben, aber ich glaube, irgendwann kommt nochmal eine böse Abrechnung mit der Zeit, in der wir gerade leben.
Ah, das ist der Unterschied. Ich glaube, grundsätzlich dauert das noch ewig, bis die Menschen sich weiter fröhlich, positiv weiterentwickeln.
Ja, das glaube ich auch.
Aber ich bin Optimist, und ich glaube, das ist tendenziell auch wenn sich das komisch anfühlt und man sich manchmal haltlos fühlt, dass der Fortschritt, dass der zivilisatorische Fortschritt da ist und spürbar ist und greifbar ist. Auch wenn man den immer verteidigen muss, aber es geht uns jetzt besser als schon vor 10 Jahren oder vor 20, vor 30, vor 40.
Der Fortschritt ist da, und deswegen kaufe ich mir auch am Wochenende einen Tesla, habe ich mir überlegt.
Was?
Der Fortschritt ist da, stimmt. Ich bin gestern vorbeigelaufen in Frankfurt am Tesla-Shop. Deswegen, gibt es in Berlin eigentlich einen Tesla-Shop?
Nee, ist Berlin, weiß ich nicht.
Weil ich würde gerne mal rein, dass sie mal diesen Represent-Modus, der den Wagen hat, dass sie das einfach mal für mich anmachen. Also diesen,
okay.
Naja.
Ja.
Okay.
Naja. Grundsätzlich, ich kann diese Sorge, dass irgendwie mal knallt.
Sorge
kann
ist ich, überhaupt nein, nicht.
Ich bin dieses, überhaupt nicht dieses so dumpfe Gefühl, das dumpfe Gefühl, dass es nicht, dass man denkt, das kann doch so nicht weitergehen. Das Problem ist, aber ich glaube, das ist genau das, so geht es immer weiter. Und das, was man fühlt, dass man in die Leere reinläuft, das ist halt Leben. Und ich glaube nicht, dass das immer schlechter wird.
Im Leben!
Es wird nicht immer schlechter, es ist einfach unbekannt.
Es wird doch nicht schlechter, es wird nur gerade anders. Und ich habe nicht gesagt, dass es schlechter wird. Es ist äußerst interessant. Es ist auch gar nicht,
Stillstand ist der Tod, geht's voran, bleibt alles anders.
Ja, Jan, aber das hat ja nichts damit zu tun, wie sich Leute gerade aufführen. Das hat ja nichts damit, das ist ja kein progressives Verhalten teilweise, sondern teilweise kein sehr rückschrittliches Verhalten.
Ja, aber es gibt auch mal Reaktion oder es gibt immer Aktion und Reaktion und
also ich am Ende mir, muss man ich noch beides ganz sich anschauen. Ich habe mir das alles angeguckt von allen Seiten, und ich muss sagen, also diesen ganzen Kampf zwischen Enisa Amani und Anja Rützel, und ich muss sagen, dass ich auf beiden Seiten ganz viele Argumentationen, wo ich so denke, dieses ganze Ding, was da seit Tagen zum Beispiel war, man hält sich auf mit einer Sache, die man einfach es gibt keine Instanz mehr. Einer hat gesagt, hör mal auf, ruft, sprecht mal miteinander darüber, sonst ist, weil das ist überhaupt nicht, es sind so, und dafür gibt es ganz viele so eine Sachen. Weißt du, davon gibt es ganz
viele
Sachen.
Nein, aber Olli, aber weißt du, wenn das Wichtige ist doch, wozu führt das, dass sowas passiert und immer wieder passieren wird, ist ja klar. Aber meinst du nicht, dass beide Seiten daraus jetzt irgendwas gelernt haben und dass es im nächsten Schritt dazu führt, dass zwischen diesen beiden Personen und ihren Gruppen, die sie jeweils gut finden, es zumindest weniger Konflikte gibt? Also du musst doch manchmal durch solche Sachen durch, um daraus schlauer zu werden. Und blöd ist das, wenn hinterher alle sagen, ich hatte aber recht und das bleibt dann so. Aber ich glaube, selbst bei Leuten, die das dann öffentlich behaupten, sinkt eine tiefere Erkenntnis.
Es ging immer um eine grundsätzliche Sache. Und das ist auch egal jetzt, weil das ist auch so ein Thema, wo man, glaube ich, jetzt ewig drüber reden könnte. Ich finde, manchmal ist es so, wir gestehen anderen Leuten das nicht zu, was wir uns selbst nicht trauen. Das ist so eine Sache, die mir auch oft ganz viel aufgefallen ist. Wenn so, egal, es herrscht. Weißt du was, ich mache einfach jetzt wieder Fernsehen an und gucke Game of Thrones und lehne mich zurück, Jan. Das war eine gute Sendung.
Da werden Probleme noch mit Gewalt gelöst. Folge 1 besteht nur darin, dass sich Leute wieder treffen, die sich 7 Staffeln nicht gesehen haben. Das ist wirklich immer nur so, huch, du hier, was? Dramatische Musik. Dim, dim, dim.
Danke, Jan.
Ganz viele Leute,
dass du mir das schon sagst.
Das kann man doch vorab verraten. Es ist ein großes Wiedersehen von ganz vielen Leuten. Das kann man doch schon sagen.
Okay, ist denn Staffel 7 auch, stirbt denn schon einer von den Großen?
Das möchte ich.
Du bist ein Barbarkopf. Ich fahr du like. Oh man, du top. Oh, sie hat mich schon drunk. Ich hab sie hat wie auch. Every day, du ne top. Oh, now it's not good.